herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten und mit mir bei dieser 34. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als der unvergleichliche, unbeliebte, unerhörte Andi.
Ja, hi. Schöne Grüße auch von mir. Hallo und auch ein herzliches Willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß Folge 34. Ja, Gebrabbel Rot-Weiß ist nicht nur euer Lieblingspodcast, sondern auch ein Podcast, der ungefähr so ist wie ein 1898 von der Firma Bayer erfundenes Produkt, nämlich Heroin. Es macht total glücklich, aber leider auch sehr schnell abhängig. Und wenn man zu viel davon nimmt, dann kann das böse enden. Also nehmt unseren Podcast in kleinen Dosen zu euch, immer nur eine Folge am Tag. Mehr können wir dann nicht empfehlen, es sei denn, ihr beginnt jetzt mit Folge 34, dann habt ihr natürlich noch ein bisschen was aufzuholen. Aber ansonsten eine Folge am Tag, sonst macht das zu doll abhängig, was wir hier tun, würde ich sagen.
Ich dachte, unser Podcast ist total binge-worthy. Also, dass man uns auch so richtig, also Folge für Folge so runterhauen kann.
Ja, aber wir haben halt ein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial.
Ja, ne? Aber ein bisschen wollen wir das ja auch, ne?
Ja, und wenn du dann, guck mal, dann hast du 34 Folgen am Stück gehört, ne?
Ja, und dann kommt
und
die
Bezahlschranke. Und dann kommt der kalte Entzug. Dann kommt der Cold Turkey.
Nee, ist wie beim Dealer. Dann kommt mit Folge 35 so, jetzt aber 2,99 bitte.
Pro Folge?
Ja, sicher.
Klar. Ja, selbstverständlich. Ja, können wir machen. Ja, gut, nachdem also, wir hier on-air unsere neuen monetären Regierungsmodelle durchgesprochen haben.
Keine Angst, Geld ist vergänglich.
Wir machen das nur aus Liebe zu euch und zum Fußball.
Und aus Stolz zu unserer Fortuna. Denn die spielte gestern das Halbfinale, auf das wir alle gewartet hatten, bei Bayer Leverkusen. Wir wissen alle, wie es ausging und darüber wollen wir heute natürlich ein bisschen sprechen. Aber bevor wir das tun, widmest du doch die Folge mit Sicherheit einem ehemaligen Fortuna-Spieler.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Und die Folge Nummer 34 bedeutet also die Rücknummer 34. Und da fallen uns ja spontan eine ganze Menge Menschen ein. Mhm. Einer ist uns eingefallen oder ist mir eingefallen. Den haben wir aber bewusst nicht genommen, sondern ich sage jetzt erstmal, wer es ist. Es ist natürlich
also, warte mal, mir fallen tendenziell außer der aktuellen Nummer 34 keine guten Nummer 34 ein. Also die aktuelle, Nicolas Gavory, ja, ist ja, also wir sind ja keine Gavory-Hater. Mit all seinen Stärken und Schwächen mögen wir den guten Franzosen ja eigentlich. Aber du hast da wen anders auf dem Zettel, was?
Ja, ich habe den großartigen, er war mal Innenverteidiger und hat dann aber eigentlich Linksverteidiger, glaube ich, gespielt, häufig.
Was?
Hat er nicht?
Ich weiß nicht, von wem du redest.
Am 12. Mai 2015 wurde er bekannt gegeben, die großartige Verpflichtung von Christian Strodig.
Einer der schlechtesten Spieler aus meiner Sicht, die in den letzten 10 Jahren das Fortuna-Trikot getragen haben.
Ja, allerdings, wobei
ich
hatte ihn irgendwie als Linksverteidiger auf dem Schirm, aber er war Innenverteidiger und wenn schon im Wikipedia-Eintrag steht, jedoch leistete er sich mehrere Fehler, aus denen Gegentore resultierten. Als Folge verbannte ihn Trainer Frank Kramer auf die Tribüne. Also ich sag mal, Trainer Frank Kramer ist ja schon eine schlimme Zeit an sich. Ne?
Das ist auch schlimmer Ausnahmefehler, ja. Das haben allerdings inzwischen auch andere Vereine festgestellt. Grüße gehen raus in Bielefeld und Schalke.
Ja, ich meine, bei Paderborn hat er echt viele Spiele gemacht, irgendwie 250 Spiele für Paderborn, für uns 17.
Er ist auch dahin zurück danach.
Genau, ja, ja. 150 vor uns, 100 nach uns und dann noch ein bisschen Würzburger Kickers, aber ganz ehrlich,
er wurde für mich nur unterboten von Dustin Bomheuer in den letzten Jahren. Der war noch schlechter.
Ja, du hast gesagt, es gab keine guten Nummern 34.
Naja, also sagen wir es so. Mir fiel spontan eine andere 34 ein, die ich als Spieler sehr schätzte, als Trainer nicht mehr so sehr. Und natürlich geht es um Markus Anfang. der bei seinem Debüt damals unter Alex Ristitsch in der Bundesliga 95-96, meiner ersten Saison, als eine der großen Mittelfeldentdeckungen im deutschen Fußball gefeiert wurde und nicht ganz zu Unrecht. Wurde aber erfolgreich von Ristitsch in der Saison darauf, sagen wir mal, mental zerstört. ging dann irgendwie nach Schalke, da lief es aber auch nicht mehr so richtig. Und ich kann mich noch erinnern an FC Tirol Innsbruck, Lerum Larum. Ganz am Ende kam er zurück in der dritten Liga zu Fortuna, dann auch nicht mehr mit der Nummer 34. Und ja, da war er dann mehr Mitläufer als Führungsspieler. Ja,
da hat er die 30 gehabt 2006.
Ah, genau. Und dann... Ja, als Trainer, da wissen die meisten ja wahrscheinlich, was da bei Werder Bremen passiert ist mit
Impfpässen.
Gefälschten Impfpässen, gelogen. Und jetzt ist er, also ich sag mal, es hat sich gefunden, was zusammengehört. Jetzt ist der Trainer bei Dynamo Dresden und auf dem besten Wege erneut am Aufstieg zu scheitern diese Saison. Damit kann ich leben.
Ja, andere Nummern 34, Daniele Varveri, 2000, 2001, sagt mir gar nichts.
Ja, hat auch keine großen Fußstapfen hinterlassen, nein.
Martin Harnik, 19.
Oh, ja, natürlich, ich möchte fast sagen, ein bisschen der Durchbruch von Martin Harnik bei uns, das wird immer gerne vergessen, ne? Weil er ja dann die guten Zeiten in Stuttgart oder auch Hannover hatte teilweise. Bei Werder Bremen ist er ja groß geworden als Spieler, aber nie so richtig rausgekommen. Und eigentlich erst diese Zweitliga-Leihe zu uns, wo er dann auch regelmäßig getroffen hat, hat ihn dann nicht nur als Stürmer etabliert. Thomas Schaaf wollte ihn nämlich einst wegen seiner nicht so guten Torquote zum Rechtsverteidiger umschulen. Mhm. Erst bei uns hat er eigentlich gezeigt, nee, ich bin schon Stürmer und ich kann das auch. Spontan erinnere ich mich an ein sensationelles Volley-Lupfer-Tor bei Alemannia Aachen am neuen Tivoli. Mal in so einem Abendspiel.
Mit meiner Cousine, glaube ich, ne? Kann das sein?
Das kann gut sein. Und da weiß ich noch, der Torwart lief heraus und Harnik lief auch zu dem hochaufspringenden Ball und sprang dann in die Luft. Ja, also in der Luft irgendwie so mit dem Außenriss drüber gelupft. Müsste ich mal gucken, ob ich das Tor bei YouTube fand. War wirklich spektakuläres Tor irgendwie. Also sehr stark gemacht und ich meine, es war sogar das Siegtor.
Und dann gab es noch Evans Njarko, 2012, 2013, sagt mir nichts. Mohamed Karputz, 2013, 2014. Ja, dann war Strodig und dann gab es noch vor Gavory in der Saison 1920 Louis Baker, der diese Nummer trug.
Das hat große Missverständnis von Chelsea. Gemacht, ja. Ich weiß ja nicht, ob Chelsea-Fans zuhören, aber
ich glaube nicht.
Den Spieler kann Chelsea, was macht er eigentlich heute, gerne zurückhaben. Hat ein erstes sehr gutes Spiel damals in Bremen gemacht, als wir in der Abstiegssaison am ersten Spieltag 3-1 in Bremen gewannen. Ich weiß, dass wir beide da waren. Und da war Louis Baker ziemlich gut und danach nicht mehr. Und dann hat er auch nicht mehr gespielt.
Er spielt aktuell bei Stoke City.
Oh, na, immerhin.
Ist zumindest in Stoke City offenbar unter Vertrag, sagen wir so, ob er spielt, das weiß ich nicht. Aber
ja, das müssten wir jetzt tiefer recherchieren. Naja, aber auf jeden Fall letztendlich eine große Enttäuschung, eine Verpflichtung damals von Lutz Pfannenstiel.
Ja, das waren also die Widmung und die wie nennt man es? Walk down Memory Lane zu den
Erinnerungen.
34.
Mr. Denglish, Erinnerungen.
Das ist mir zu einfach.
Ja. Aber da waren ja schon einige Steilpasse auf jeden Fall für schöne Erinnerungsschnipsel dabei. Und du weißt, was jetzt kommt? Weitere Steilpässe haben wir in der gleichnamigen Rubrik. Das Problem ist nur, ich habe gar keine bekommen.
Tja, man schreibt wohl lieber mir.
Vor allem die Person, die da dir geschrieben hat, bei der nehme ich es persönlich, dass sie mir nicht geschrieben hat. Aber bitte erzähl doch mal, was hast du in deinem prall gefüllten Sack, Postsack?
Da habe ich viererlei Informationen sogar. Ja. Der liebe Tobi W. hat uns geschrieben, das ist ja unser Kufen-Crack.
Und vor allem also schon regelmäßiger Podcast-Gast, das sollten wir vielleicht dazu sagen.
War hier auch Gast mehrfach. Er hat zum einen geschrieben, dass Schlittschuhtore natürlich nicht zählen, aber es damals keinen Videobeweis gab, der das Schlittschuhtor von Rudi Völler-Kreuzer hätte zurücknehmen können.
Also wir beziehen uns auf die Steilpässe der letzten Folge. Das müsste jetzt schon genauer hören, wenn ihr wissen wollt.
Diese Erwartung habe ich schon an unsere
Zuhörer. Ja, du hast den Leuten eben verboten, mehr als eine Folge am Tag zu hören. Und wer weiß, wie das Gedächtnis bei einigen ZuhörerInnen bei uns sonst so
na gut, noch na funktioniert. Gut, na gut. Des Weiteren sprachen wir darüber, wo du im Urlaub gewesen sein könntest und ob es möglicherweise NHL-Spiele auch bereits schon einmal in Deutschland gab.
Ja, ich habe auch nicht aufgelöst, wo ich in Urlaub war. Da wurde ich dann auch gefragt, ob das jetzt stimmt
bei manchen und Leuten. Und dieses konnte Tobi auch bejahen, denn am 8. Oktober 2011 gab es zum Auftakt der NHL-Saison in der Berliner, damals nannte es sich wohl O2 World, das Spiel zwischen den LA Kings und den Buffalo Sabres.
Ja, dazu möchte ich nur sagen, ich habe meinen Urlaub nicht in Berlin verbracht. Ich bin ja nicht blöd.
Ja. Und wir sprachen noch, wir kamen irgendwie über einen blöden, wie heißt der eigentlich mit Vornamen, dieser Basile?
Ricardo.
Ricardo Basile Gag, kamen wir darauf, wer denn der berühmteste Kontakt ist, weil das, ich weiß nicht, ob ihr diese Formate kennt, auf Sky läuft das, Mein Leben heißt das.
Da gibt es ja eine Folge mit Daniel Tune, ich hatte auch dafür geworben.
Genau, und eine Frage von diesem Herrn Basile ist dann immer, ja, wer ist denn dein berühmtester Kontakt? Und dann sagt der eine, ja, das ist Angela Merkel. Ja, hahaha, lass uns sie doch mal anrufen. Und dann muss man so völlig unangenehm halt diese Menschen anrufen.
Bei Daniel Tune war es Boris Pistorius.
Pistorius,
Verzeihung. Der wurde allerdings auch, also der ist nicht rangegangen.
Ja, und das hat dann Tobi dazu bewogen, uns auch seinen berühmtesten Kontakt zu nennen. Und zwar ist das die Rockröhre, das muss man dazu sagen.
Ja, Rockröhre, muss man dazu sagen. Pesch. Das ist so, wie man bei Otto immer der Blödelbarde dazu sagen muss. So ist Doro Pesch die Rockröhre. Einige Leute wie deine Schwester und vermutlich die Hälfte der Zuhörerschaft hier haben den Namen noch nie gehört, weil sie schlicht zu jung sind. Ich gebe jetzt auch zu, ich könnte jetzt keinen Song von ihr nennen, aber
nein.
Mir ist sie natürlich als Person in Düsseldorf ein Begriff.
Ja, und als wir dann gestern weil wir relativ früh da waren, noch ein bisschen Zeit hatten zu plaudern, kamen wir auch auf dieses Thema und ich kann verkünden, meine Schwester hat Anja Scheidt, das ist eine Eishockeyspielerin, die niemand kennt, als berühmtesten Kontakt und unser Freund des Podcasts und auch bereits mehrfacher Gast Martin hat Dr. Robert Kampka als
den Zweitligaschiedsrichter, ja.
Genau, als Kontakt.
Kennen sich persönlich. Wir hatten unsere ja genannt, die sind jetzt auch nicht so spektakulär. Ich habe vergessen, wer es bei dir war. Deinen berühmtesten magst du ja nicht nennen.
Und genau. Der ist ja auch erschlichen.
Ja, der ist ja auch ein bisschen dreckig erschlichen. Ja. Wen hattest du genannt? Ich habe es vergessen.
Jovanovic.
Ranisav,
ja.
Ah ja, den wir uns gestern gesehen haben in Leverkusen im Stadion, ne?
Stimmt, richtig, ja.
Wollen wir.
Aber ein, zwei.
Dafür, dass
aber da kommen wir noch nicht zu.
Also dafür, dass du seine Telefonnummer hast, hast du ihn aber gar nicht begrüßt. Das ist aber ja, seltsam.
Das war mir ein bisschen, also ich wollte ihn jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen, dass er dann, weißt du, seinen Leuten gegenüber erklären muss, was er mit mir zu tun hat.
Genau. Ja. Aber Rani ist auf jeden Fall noch Fortuna-Fan und ich wollte noch nachreichen für die Leute, die Folge letzte Woche nicht gehört haben. Der Andi ist schon wieder so schnell und hektisch hier unterwegs. Jetzt trinkt er, da ist er dann leise. Ich wollte noch sagen, bei mir war es Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Der Vollständigkeit halber.
Wir müssen ja nicht immer alles zweimal erzählen. Die Leute sollen die Folgen hören.
Zweimal, aber
merken.
Um das ganze Ausmaß der Peinlichkeit, die du jetzt starten möchtest, zu verstehen, wir diese Informationen dazugeben. Und jetzt überlasse ich dir die Bühne. Ich weiß nicht, ob ich die Idee so gut finde, aber bitteschön.
Na, ich hatte einfach die spontane Idee, da Name-Dropping immer gern gesehen ist, wenn ihr spannende, berühmte Kontakte habt, ihr dürft sie uns nennen, wenn es eine wahnsinnig spannende Geschichte dazu gibt, wie ihr an diesen Kontakt gekommen seid, dann freuen wir uns auch da. Und
bitte ja, ohne Telefonnummer nennen.
Das genau, wir wollen nicht den Kontakt weitergeleitet haben, sondern einfach nur, ja, ich habe die Telefonnummer von, keine Ahnung, Campino, weil der war früher bei meinem Zahnarzt und dann haben wir mal gemeinsam irgendwie Gebisse gereinigt oder sowas. Also irgendwie sowas in der Art.
True Story.
Gibt nichts zu gewinnen, ist einfach, Interaktion mit euch erfreut uns immer, haben wir ja gesagt. Ein letzten Hörerbrief haben wir noch bekommen, den ich hier in meinen Shownotes nicht oder in meinen Redaktionsnotizen nicht drin habe, den ich aber gerne noch erzählen möchte. Njem, genau. Und zwar hat uns Martin aus Zürich nochmal geschrieben. Vielen Dank dafür. Hat sich zum einen sehr, sehr darüber gefreut, dass wir offenbar im deutschsprachigen Raum der einzige Podcast sind, der den Namen Jollis richtig ausspricht, und hat uns dann zusätzlich noch die Information gegeben, dass wir aber den Namen seines Aussprachevorschlags nach sollte man das Niemjetsch aussprechen.
Niemjetsch. Ich nenne ihn ab sofort Niam.
Mal sehen, ob wir das in unsere Gehirne reinbekommen. Bei Jollis haben wir es sehr schnell geschafft. Und mal sehen, ob wir Jonat Niemjetsch auch dann glücklich machen, wenn wir ihn richtig aussprechen.
Ansonsten wird natürlich unser Freund Dominik sicherlich gerne einfach bei Jona nachfragen und ihn bitten, ein kurzes Sprachsample einzusprechen, wie er möchte, dass der Name ausgesprochen wird. Ich denke, das ist doch kein Problem, Dominik, oder?
Nee, er sagt nein, ist kein Problem.
Mhm. Ansonsten dürft ihr uns natürlich gerne Namenskorrekturen schicken, aber erst, wenn ihr uns vorher auch eine vernünftige Nachricht geschrieben habt, so wie der Martin es gemacht hat. Ansonsten, ihr wisst gar nicht, wie häufig uns Leute sagen, dass der Name aber anders ausgesprochen wird.
Ja, wir haben leider nicht die Aussprachedatenbank des Öffentlich-Rechtlichen der ARD. Da gibt es eine Aussprachedatenbank, wo man sich sowas anhören kann als Reporter.
Jollis
wird
in der ARD nicht korrekt ausgesprochen meistens, in der Sportschau.
Ja, das heißt, ja, das ist richtig, aber
du meinst, sie benutzen sie halt
was
nicht
in der Datenbank drinsteht, genau. Anscheinend scheinen sie diese Aussprachedatenbank nicht oder nicht korrekt zu benutzen. Ja,
genau. Also, nicht oder nicht korrekt, ja, wir haben es ja jetzt schon gesagt, nicht oder nicht korrekt, jetzt kommt die Überleitung, ist auch der Andi gefahren gestern.
Ich wollte noch sagen, wo man uns schreiben kann.
Ach, das schon wieder. Du wolltest doch nicht immer alles wiederholen, aber bitteschön.
Ihr könnt uns schreiben bei kontakt@gebrabbelrotweiß.de und das Weiß schreibt ihr mit 2S. Und ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.
Außer TikTok.
Außer TikTok und OnlyFans immer auch noch nicht. Gut, also Thorsten, was möchtest
sind
du über
zumindest
meine
Teile von uns noch nicht.
Ja, was möchtest du über meine herausragenden Fahrkünste denn jetzt gerne sagen?
Du bist zu vertrauensselig, was das Navigationsgerät betrifft. Das ist eine Charakterschwäche, die du seit vielen Jahren hast. Du weißt, dass ich seit jeher Navigation immer kritisch gegenüberstehe und hinterfrage.
Diese neumodische Technik, grrr.
Ja, und gestern fühlte ich mich mal wieder bestätigt, denn die Navigation wusste in Düsseldorf nicht, dass es einen Fanmarsch durch die Innenstadt gibt. Und generell fand sie die Idee gut, statt um die Innenstadt herum zu fahren, lieber durch sie hindurchzufahren, mitten in der Rush-Hour, warum auch immer. Ja, was zu erheblichen Verspätungen bei der Abfahrt für uns sorgte. Wir hatten ja einige Leute einzusammeln gestern, und da du von Norden sozusagen begonnen hast, die Einsammlung zu starten, war ich der Erste. Ja, und dann nahm das Desaster seinen Lauf und wir standen im Stau auf der Oststraße und, Corneliusstraße nicht, da sind wir ja dann abgebogen, weil, das war unsere Vermutung, vermutlich der Fanmarsch, der ja, wo ging der lang dann? Berliner Allee, Grafenberger Allee? Grafenberger Allee.
Der ging an der Berliner Allee an der Sparkasse sozusagen, also an der Steinstraße. Ne? Ja, Berliner Allee, Steinstraße ging er entlang und wird dann vermutlich
links abgebogen sein und dort wird er dann, wie alle Ortskundigen wissen, irgendwann die Oststraße überquert haben und das wird wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass der Verkehr ein paar Minuten zum Stillstand
aber
gekommen ist.
Thorsten, lass am langen Ende, wie viel zu früh waren wir dann am Parkplatz, trotz aller
nicht
Probleme?
Früh genug. Wir konnten keinen Vierer mehr im Shuttlebus bekommen. Ja, so etwas, worauf ich mich explizit gefreut hatte. Außerdem Ja, weiß ich nicht. Man weiß es ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass alles andere dann glatt gehen würde. Es hätte auch ganz anders laufen können, ne? Hätte ganz anders laufen können.
Aber du warst schon wieder extremst genießknaddelig.
Allerdings. Dafür bin ich bekannt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Als
wenige Minuten vergangen waren, und ich sagte noch, Thorsten, jetzt sei nicht so grummelig. Alles ist gut.
Dafür
bin ich bekannt. Wir waren ja auch hinterher bei Aline, nur, ich glaube, 5 Minuten verspätet zur eigentlichen Abholzeit.
Ja, weil du hattest sehr viel Glück, dass der Weg zwischen Martin und Aline, die mit uns gekommen sind, sehr viel schneller ging als der Weg zwischen Martin und Mia. Aber ja, dafür bin ich bekannt, daraus mache ich keinen Hehl, das haben wir auch schon öfters erwähnt. Wenn Thorsten Verzögerungen auf dem Weg zu einem Fußballspiel hat, wird er der unausstehlichste Mensch der Welt. Und der Gag liegt quasi auf der Torlinie, jetzt muss man ihn nur noch rübertreten. Ja, unausstehlicher als sonst.
Vielen Dank, danke. Dankeschön.
Ja, ne?
Ja, gut.
Naja, das heißt also, ihr habt schon gehört, wir waren sehr, sehr früh da. Das liegt auch ein bisschen an meiner Erfahrung, die ich beim Qualifikationsspiel Ukraine gegen Italien gemacht habe, das im Herbst in Leverkusen stattfand. Da bin ich mit Maxim, der eigentlich übrigens auch heute im Podcast eigentlich auftreten sollte, aber gesundheitlich leider etwas angeschlagen ist und uns deshalb mit seinem Husten nicht zu sehr quälen wollte. Also gute Besserung an dieser Stelle an Maxim. Der wird uns bald also mal beehren. Maxim hatte diese Karten organisiert für das Spiel der Ukrainer. Das war der letzte Gruppenspieltag der EM-Qualifikation gegen Italien und man hätte mit einem Sieg sich direkt qualifizieren können. Jetzt hat man den Umweg genommen über die Playoffs und ist ja schlussendlich gegen Johannessons Isländer doch noch geschafft. Und in diesem Qualifikationsspiel war halt das Problem, dass es sehr schlechte Informationen vorab gab, beziehungsweise die Leute sich aus Italien und der Ukraine auch nicht so richtig drum geschert hatten, glaube ich, wie man denn anzureisen hat an der Bayer Arena mit dem Auto, nämlich nicht einfach zum Stadion zu fahren, da wird es schwierig mit Parkplätzen, sondern eben auf die ausgewiesenen Parkhäuser oder Parkplätze wie jetzt den, wie hieß er nochmal, Kurtekotten
am Kemp-Park.
Ja, genau.
In Köln.
Den wir in Köln, ja, den Unterschied merkt man jetzt nicht so unbedingt, es riecht beides. Auf jeden Fall, dass man den nehmen sollte. Und das hatte zur Folge, dass die Straßen damals zum Stadion so verstopft waren, dass auch die Shuttlebusse nicht richtig dahin gekommen sind. Naja, aber das Problem bestand diesmal nicht und für uns schon gar nicht. Nach kurzer Wartephase im Auto war auch der erste Bus bereit. Und dann sind wir doch sehr, sehr gut und früh zum Stadion gekommen. Tatsächlich so gut und früh, dass das Stadion noch gar nicht geöffnet war.
Ja, dann haben wir einfach da noch ein bisschen weiter gewartet. Was da ganz interessant war, wir hatten ja Karten für die...
Nein, wir hatten einen ganzen Block gebucht. Ihr habt euch gefragt, warum ihr keine Tickets bekommen habt. Ja, weil wir für 4 Leute einen Block gebucht hatten.
Also ein bisschen wie Privatjet oder wenn man, Kino für sich bucht. Ja. Wir hatten einen Block für uns gebucht und dieser Block war auf der Westtribüne und interessant ist, man kann nicht um das Stadion herumlaufen, aber man kann von 2 Seiten theoretisch auf die Westtribüne zugreifen. Und von der Seite aus, wo wir gekommen sind, war auch der Gästeeingang. Also der Gästeeingang und der Eingang auf die Haupttribüne sind interessanterweise direkt nebeneinander. Und
ja, ist das denn erlaubt?
Ja, zumindest ohne relevante bauliche Trennung, die ich jetzt da gestern erkennen konnte.
Ja, zumindest also für diese
einen Zaun, F-Karten, ne? Aber
genau, also genau. Für die F-Karten.
Ja, und ich sag mal, da waren ja auch eine Menge Düsseldorfer, die dann auch für diesen F4-Block, das war der Sitzplatzblock im Unterrang, der offiziell zum Gästebereich dann noch dazu gezählt wird, da kam man also auch entsprechend über diesen Eingang rein. Da frage ich mich ganz ehrlich, wenn dann, sagen wir mal, echte Risikospiele, wie nehmen wir mal irgendwie Köln oder weiß ich nicht, wer alles Leverkusen hasst. Da könnte es schon ein bisschen knallen, glaube ich. Aber gut, das soll nicht unser Problem sein.
Ist ja scheinbar bisher auch immer gut gegangen, weil der Punkt ist natürlich, mit wem soll es denn knallen? Mit den krassen Leverkusener Fans. Dazu kommen
ja,
wir doch
gleich
noch. Ja, mit
den krassen 12-jährigen Leverkusen-Ultras, ja. Genau.
Obwohl, aber irgendeiner hat dich doch angerempelt. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich habe es doch nur von weiter hinten gesehen. So einer hatte ich oben, als wir zum Block gingen. Das war schon echt? So ein, ja, das war so ein Leverkusener. Du hast dich auch umgedreht. Hast du das verdrängt?
Ja, habe ich wirklich nicht mehr im
Der Gedächtnis. Wollte dich, ich glaube, der wollte ein bisschen rumprollen, weil du ja ein Fortuna-Trikot anhattest, ein sichtbares.
Ach, habe ich ja, gar nicht.
Hast du,
habe ich wirklich, habe ich drüber
Das war hinweg, der eine Ultra, der eine Leverkusener Ultra, der war halt
ach,
da.
Ach, schade. Hätte
der
ich
eine
gerne
Hooligan.
Mal, hätte mich doch gerne mal gefetzt, wie es so meine Art ist.
Na, aber ansonsten ist wahrscheinlich einfach da nicht so die große Tension zu erwarten bei Bayer Leverkusen. Ja,
apropos, wie es so meine Art ist. Ich möchte noch sagen, ich habe übrigens auch private Nachrichten noch bekommen, dass Menschen mir gesagt haben, ja, die Geschichte aus Krefeld aus der letzten Woche, die hätte meine Street- und Block-Credibility und warum ich überhaupt mich dazu befähigt fühle, an die Spyro-Ecke zu machen, durchaus nochmal ein bis zwei Level gesteigert.
Na, das freut mich doch. Das war ja total. Auch das Ziel davon.
Genau. Ja, okay, kommen wir zurück zum weiteren Vorgehen. Wir gingen vor.
Ja, was machen wir, wenn wir im Stadion sind? Was, ihr wisst es doch alle, oder? Müssen wir es überhaupt noch aussprechen? Was passiert, wenn das Stadion betreten wurde? Richtig. Wir kaufen die
Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche, ja, die gab es in dem Fall ja, was, sagen wir mal, die Wurst der englischen Woche, wenn wir es genau nehmen wollen. Und bei Bayer Leverkusen gibt es ja ein, ich möchte sagen, üppiges Angebot an Speisen, ne? Was mir also einfällt jetzt noch aus dem Gedächtnis, es gibt normale Bratwurst, es gibt Krakauer, die aber nicht länger ist, anders als bei uns. Es gibt Schnitzelbrötchen, es gibt Currywurst, Pommes. Sie hatten auch noch ein paar seltsame Sachen. Ich wollte noch ein Foto machen, habe ich aber vergessen. Sie haben
Es gab noch irgendwelche
Muffins gab es.
Oreo-Muffins gab es.
Oreo-Muffins.
Es gab aber auch so Kichererbsen, so Falafel irgendwas.
Okay, ja, das ist ja erstmal positiv, dass es auch eine fleischlose Alternative gibt. Etwas, was bei uns ja im Stadion auch noch auf wackeligen Beinen steht, wie wir festgestellt haben. Und ich habe ja mittlerweile gelernt, dass auch in unserer Hörerschaft mittlerweile dass es da natürlich auch Leute gibt, die sich für die fleischgehaltige Wurst weniger interessieren. Aber Grüße nochmal kurz an Lea, die den Senf für sich entdeckt hat. Das hat mich sehr gefreut. Das gelbe Gold. Willkommen im Senfclub. Wollte ich nur kurz erwähnen, obwohl wir ja nicht mehr so viele Leute erwähnen dürfen. Das wurde uns ja von höherer Stelle verboten. Naja, aber kommen wir zur eigentlichen Wurst. Die war genau wie in Kaiserslautern bei mir schon wieder viel zu lange und mit viel zu viel Fett auf der Platte. Das heißt, sie glänzte im Scheinwerfer, im Flutlichtlicht. Naja, es gibt kein Flutlicht in der Bayer Arena. Im Lichte der Scheinwerfer, die dort hängen, glänzte sie schon so verdächtig, dass mir klar wurde, ne, das wird womöglich keine gute Sache. Und genau das war das Problem, denn die eigentliche Wurst, wo man jetzt so den direkten Vergleich gerade mit Kaiserslautern hatte, wo die eigentliche Wurst spürbar ganz gut war und durch das Fett so ein bisschen ruiniert worden war und auch das nicht so tolle Brötchen, war jetzt diese Wurst halt an sich schon ziemlich lame. Also einfach zu dick und die Pelle war zu gummiartig, zu zäh. Ich glaube, das Problem gab es bei der Krakauer auch, wenn ich mich richtig
absolut
entsinne. Und dann gab es immerhin ein ziemlich gutes Brötchen, aber es ist natürlich auch der umgekehrte Weg. Also ein Brötchen kann natürlich eine miserable Wurst dann auch nicht mehr retten. Ne? Wir können nicht sagen, weil das Brötchen fantastisch ist und die Wurst Schrott.
4,5
ja,
ein super Brötchen.
Das geht natürlich nicht.
Wir bewerten ja nicht das Brötchen der Woche.
Nein, aber es gehört natürlich dazu und es fließt in die Wertung mit ein. Also am Brötchen gab es nichts auszusetzen. Es war auch richtig aufgeschnitten. Ich bin sehr gespannt, wie es beim nächsten Fortuna für alles Spiel am Wochenende wieder laufen wird. Aber die Wurst war halt Schrott und darum enttäuschend. Ich bin auch einfach kein Fan von diesen Bratplattenwürsten, ne? Das kriegt mich überhaupt nicht. Und ja, es roch das auch, das wollen wir noch erwähnen, es
stimmt,
roch auch so ganz seltsam. Da trat immer so eine Fettwolke aus den Buden irgendwie so raus, ne? Die roch.
Ja, ganz, aber so süßlich komisch, fettig. Aline hatte es so als Churro-Geruch. identifiziert. Das konnte ich nicht sagen. Es war so ein bisschen nach Verwesung, fand ich.
Ja, da wurden wahrscheinlich die Snickers frittiert oder so.
Ja. Ich wollte also, dass es leider ja in der ansonsten sehr ursprünglichen und, sagen wir mal, da, wo man den Fußball noch richtig arbeitet, in der Bayer-Arena, gibt es leider keinen Holzkohlegrill. Das hätte
Nee, da kommt es mehr auf die Breite des Speisenangebotes an, damit auch kein Kind mit Tränen sich sein kostenloses Bayer Leverkusen-T-Shirt vom Sitz nimmt. zu denen können wir auch noch was sagen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich möchte abschließen mit der Wertung von 2 von 5 Kartoffeln für diese enttäuschende Wurst. Ich gebe zu, weil es so abends war und ich ein bisschen Hunger hatte, ich habe auch noch ein Schnitzelbrötchen gegessen. Das war auch nicht gut, es war viel zu trocken. Also so ein Putenschnitzelbrötchen. Catering in der Bayer Arena hat mich nicht überzeugt. Viel überzeugender waren aber die Leute, die wir dann noch getroffen haben. Und ich bitte das zu entschuldigen, dass ich das noch erwähne. Aber nicht nur besagter Maxim, der heute nicht hier sein kann. Übrigens auch die Person, die uns die Karten, wie das dann so ist bei solchen Spielen, über Wege besorgt hatte. Den haben wir noch getroffen. War etwas schwer, ihn her zu navigieren. Und mein sehr guter Freund Arthur ist aus Frankfurt extra für dieses Spiel angereist. Das ist Commitment. Und darum wollte ich das hier im Podcast auch offiziell lobend erwähnen. Für dieses Spiel extra aus Frankfurt gekommen und auch wieder abgereist am selben Abend, in derselben Nacht. Und Arthur ist wirklich, sagen wir mal, länger Fortuna-Fan, als ich es jemals gewesen bin. Natürlich durch seinen Wohnort jetzt nicht mehr so nah dran. Der hat auf jeden Fall da keine Kosten und Mühen gescheut. Übrigens das letzte Spiel, was ich zusammen mit Arthur im Stadion gesehen habe, da warst du nicht dabei. Das war in Frankfurt.
Ach ja.
2019. Ein gewisses 1:7. Zu dem Spiel habe ich noch nicht viel erzählt, aber ich war mit Arthur und seinen Freunden, die alle Eintracht-Fans waren, so einer Gruppe von 7, 8 Leuten.
Ausgelassene Stimmung.
Im Eintracht-Heimbereich. Und während die sich halt unfassbar wirklich am Abfeiern waren auf dieses 1:7, eine meiner, also einfach emotional sehr schwierigen Stadionerfahrungen.
Das war eine englische Woche, oder?
Nee, war ein Freitagsspiel.
Nee? Okay.
Ja, ich weiß noch, ich habe ja dann auch in Frankfurt übernachtet und so. Und
okay. Ja. Damals bin ich ja noch nicht so oft zum Fußball gefahren.
Nee, scheinbar nicht. Ja, das waren die Leute. Aber jetzt würde ich sagen, da es ja auch eine Unter-der-Woche-Folge ist, gehen wir auch gleich mal in Medias Res. Oder hast du noch was zu erwähnen?
Nee, alles gut. Ich würde jetzt auch gerne über das Spiel sprechen.
Die also Frage
ist natürlich ein großes Wort, aber
ja, wobei ich würde auch sehr gerne über den Verein, Fragezeichen, Bayer Leverkusen sprechen. Die Frage ist, machen wir das alles in der Pyro-Ecke?
Ja, das ist, glaube ich, die.
Ja, dann reden wir auch dann über das T-Shirt, was wir auf unseren Sitzen vorfanden.
Ja, selbstverständlich.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Na gut, dann gehen wir ins Sportliche. Und ich glaube, das Sportliche machen wir heute aber auch ein bisschen anders als sonst. Denn es ist irgendwie aus unserer Sicht nicht die Art Spiel, wo man jetzt alles komplett durchanalysieren muss. Es gibt schon ein paar Dinge zu sagen, so ist es nicht. Aber ich finde es irgendwie albern. Ich lese ja, vielleicht hier mal Disclaimer, ich lese regelmäßig den Kicker. Und der Kicker vergibt ja Noten und typischerweise sind der Kicker und ich gar nicht so weit auseinander. Aber ich möchte sagen, ich persönlich finde es ein bisschen albern, wenn man bei einem 4:0 des absolut, also in Europa gerade herausragenden Teams aus Leverkusen gegen einen Zweitligisten gefühlt dem Erstligisten allen eine 1 gibt und den anderen allen eine 5. Das, also kann man natürlich machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Erwartungshaltung sein kann, dass der Zweitligist da jetzt groß aufspielt und Bayer Leverkusen auseinander nimmt und man deshalb wegen der großen Enttäuschung, ich meine, was hat man denn erwartet, was die Fortuna-Spieler machen werden, jetzt den allen irgendwie eine 5 reinhaut. Also natürlich wurden da Fehler zu Gegentoren gemacht. Aber im Gegenzug, ja, jetzt gibt man Florian Wirtz also eine glatte 1 für dieses Spiel. Das ist also der Maßstab, ja? Das ist jetzt das Höchste, was Florian Wirtz schaffen kann. Er spielt glatt 1 gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Was ist denn, und er hat zugegebenermaßen ein sehr gutes Spiel gemacht, so ist ja nicht, also er hat Tor geschossen und auch 2 vorbereitet. Was ist denn, wenn er das gegen Real Madrid macht? Kriegt er dann eine 0? Oder, also, weißt du, was ich sagen will?
Ja, klar.
Das
der Maßstab für mich, ist halt schwierig.
Der Maßstab, ne? Finde ich schwierig. Das ist doch genauso, wenn du erste Runde DFB-Pokal machst und da macht es der Kicker dann auch cleverer. Da vergibt er nämlich keine Noten, sondern konzentriert sich auf die herausragenden Spieler. Weil halt der Unterschied so groß ist.
Fettdruck.
Ja, willst du dem Fünfligisten alle eine 6 geben und dem Erstligisten alle eine 1? Nein, willst du nicht. Und ich finde, dass jetzt bei so einem krassen Leistungsunterschied, auch individuell klassischem Leistungsunterschied, wo der herkommt, das ist, glaube ich, jedem klar, bei einem Verein, der Bayer Leverkusen heißt, ne? Das hat ja dann nichts damit zu tun, dass die so viel schlauer sind in Leverkusen in ihrer Planung, sondern einfach, weil sie mehr Geld haben und das richtig einzusetzen wissen. Finde ich es irgendwie nicht angebracht zu sagen, so, die waren alle superklasse und die anderen waren alle Schrott. Das heißt nicht, dass Fortuna nicht in diesem Spiel relativ chancenlos war. Ich sage relativ, weil wir ja tendenziell so 3 Torchancen ja doch hatten. Und man kann auch, und das können wir am Ende machen, auch so ein bisschen über die Herangehensweise, die taktische reden. Ich würde das aber nicht, wie einige Leute das übrigens online tun, zu hoch hängen und hier von einem grandiosen Scheitern von Daniel Tunes Taktik, Harakiri-Taktik reden und irgendeinem Blödsinn. Aber das machen wir vielleicht am Ende. Ich wollte das nur am Anfang sagen, weil ich die Aufstellung gerade vor mir sehe und da kam mir jetzt der Gedanke mit den Noten. Weiß ich nicht, ob man die Maßstäbe so krass setzen muss, weißt du? Also ich finde, Bayer Leverkusen kann ein tolles Spiel machen, ohne dass Fortuna jetzt durch die Bank alle Schrott waren, weißt du? Das waren sie nämlich aus meiner Sicht nicht. Aber ja, okay, kann man vielleicht anders sehen. Übrigens der Schiedsrichter, um das vielleicht auch gleich zu nennen.
Christian Dingert.
Christian Dingert hat die Note 2 gekriegt. Lag bei der Handelfmeter-Entscheidung ebenso richtig wie dabei, Frimpongs vermeintliches Einsteigen gegen Jollis nicht zu ahnden. Naja, also.
Ich gebe hiermit bekannt, ich habe wirklich kein einziges nachträgliches Bild zu diesem Spiel mehr gesehen.
Ah, okay. Dann lass uns, wenn die Szene kommt, in der zweiten Halbzeit darüber sprechen. Ich habe sehr viel Meinung dazu und ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Dann reden wir endlich über die Aufstellung. Zumindest die Startaufstellung, denn Fortuna hat relativ schnell taktisch umgestellt während des Spiels. Aber es gab, wie ich fand, 2 Überraschungen in der Startelf. Also ich hatte damit gerechnet, dass wir mit 3er- respektive 5er-Kette agieren würden. Das war dann auch der Fall. Aber meine Erwartung war Roddy de Weis und nicht André Hoffmann. Der dann letztendlich in der Startelf stand, neben Siebert und Oberdorf, die ja vollkommen zu Recht ihr Mandat sozusagen weiter erhalten haben. Und die zweite Überraschung war für mich persönlich Mustafa im Sturm, denn auch wenn er es gegen Osnabrück ganz ordentlich gemacht hatte, fand ich ihn gegen Lautern doch relativ schwach, darüber haben wir ja auch gesprochen. Und ich hatte, ja, es ist kein Vermey-Spiel gewesen, aber Vermey ist halt derjenige, der die meiste Torgefahr ausstrahlt. Oder tatsächlich da Ferner, der wieder komplett nicht zum Einsatz kam. Oder eben da Ferner erwartet, weil da Ferner halt so dieser Spieler ist, der sehr viel anläuft, sehr intensiv. Also genau das, was man ja vielleicht bei Leverkusen tun möchte. Und halt die Räume dann schafft für Leute wie Jollis. So, es war dann Mustafa, aber es hatte mich ein bisschen überrascht. Beide Wechsel, muss man dann so sagen, haben sich nicht ausgezahlt. Es gibt auch da Leute, die sofort Schaum vor dem Mund haben, wenn sie sehen, dass André Hoffmann im Fortuna-Trikot das Spielfeld betritt. ich verstehe die Idee hinter Hoffmann. Die Idee hinter Hoffmann war, denke ich, ähnlich wie bei St. Pauli beim Pokalspiel, wo er übrigens eine exzellente Partie gemacht hat, dass du wahrscheinlich so einen Routinier da hinten drin hast, der alle Dinger raushaut und der dazu viel spricht, organisiert. Ne? Das, denke ich,
der klassische.
War die Idee. Wie man dann beim 2-0 gesehen hat, und ich glaube, ne, wir müssen es heute eben nicht so chronologisch und sowas aufziehen, hat sich das nicht so bewahrheitet. Das 2-0 fällt ja nach einem Konter. Und das war ja dieser große Kritikpunkt, dass Fortuna zu offensiv gespielt hätte. Und das stimmt in dieser Szene natürlich. Da wurde naiv vorne gepresst und die Restverteidigung gerade in der Zentrale, ich glaube da vor allem Oberdorfs Schuld in dem Fall, wurde da massiv vergessen, sodass als Leverkusen, und natürlich kann sich eine Mannschaft wie Leverkusen aus einem Pressing befreien, überhaupt kein Problem, und hat dann auch noch den Blick für den freien Mann im Mittelfeld, wobei der so frei war, dass es jetzt nicht unmöglich war. Man musste eben nicht Note 1 Weltklasse dafür sein. Das war leider einfach schlecht restverteidigt. Ja. So, und dann, ich weiß nicht, welcher Spieler es war nicht Adlid, weil der vollendet den Ball dann. Es könnte sogar Wirtz gewesen sein. Und vorne in der Spitze stand Schick, allerdings im Abseits. Und dann gibt es diesen Konter und hinten sind nur noch Hoffmann und Siebert. Und der Ball wird raus auf die linke Seite auf Adli gespielt. In dem Moment ist Schick im Abseits, aber passiv. So, aber Hoffmann versucht dann zu Adli rüberzulaufen. Und ich finde, auch nochmal bei Betrachtung der Bilder, er kann nicht gerade ungehindert zu Adli laufen zum Verteidigen, weil Schick im Weg läuft. Also ne, mhm. Es gibt sogar eine kleine Berührung. Für mich wird daraus, da mögen sich die Schiedsrichter jetzt oder die Schiedsrichter-Experten korrigieren, für mich wird in dem Moment aus einer passiven Abseitsposition eine aktive, wenn ein Verteidiger, und das ist im Grunde sofort nach dem Pass, wenn ein Verteidiger im Lauf gehindert wird, oder? Verstehe ich da was falsch?
Aber nö, das kann man, also er greift ja ins Spiel ein.
So. Genau, und dann ist allerdings André Hoffmanns Laufweg ein viel zu weiter Bogen, dass er viel zu spät bei Adli kommt und seine Grätsche dann auch, also er geht dann auch zu spät zur Grätsche runter und der Schuss folgt schon unter ihm durch und ja, mhm. Carsten Meyer hat da keine Chance. Bei dem Tor, finde ich, hat neben Oberdorf, der da halt nicht gut verteidigt hat im Mittelfeld, ne, der hat zu weit nach vorne geschoben und fehlte dann zentral, hat halt Hoffmann irgendwie auch seinen Anteil, aber ich möchte zumindest mal die Frage in den Raum stellen, ob da nicht sogar vielleicht aus einer passiven eine aktive Abseitsposition geworden ist.
Also ja, wir so viel, ja auch währenddessen oder kurz danach ja im Stadion auch schon drüber gesprochen, dass du auch sagst, ja, wie läuft denn Hoffmann da? Und wo ich auch sage, ja, der muss halt um den Abwehrspieler rumlaufen, weil er halt weil da halt der Weg zugestellt wird. Ne? Wenn es halt, ich sag mal so, wenn derjenige dann nicht im Abseits steht, ist das natürlich, oder generell ist es natürlich legitim, diese Bewegung zu machen und den Block sozusagen da zu setzen. Aber ja, man kann durchaus drüber diskutieren, ob das denn dann ein aktives Abseits wird oder nicht. Ich möchte auch nochmal einen Disclaimer setzen, dass alle Diskussionen, die wir jetzt darüber führen, ob jetzt eine Entscheidung richtig war oder nicht, und wenn wir auch über den Elfmeter streiten oder sprechen nachher, den die Fortuna bekommt oder der auch gegen sie gepfiffen wird, das ändert alles nichts daran, dass wir das Spiel schon zu Recht verloren haben.
Ja, klar.
Aber es ist halt trotzdem, es sind halt so diese ärgerlichen Momente, wo man sich einfach denkt, ja, vielleicht hätten 2-0, wir wären dann vielleicht 2-0 rausgekommen, hinten raus, hätte sich vielleicht ein bisschen besser angefühlt. Also das ist alles kein, der Schiedsrichter ist schuld, dass wir das Ding verloren haben. Na, das waren wir schon selber schuld, beziehungsweise im Wesentlichen war das Bayer Leverkusen schuld, dass wir das verloren haben, weil die einfach eine extrem starke Partie gespielt
wie
haben.
Das Tunis muss man anerkennen. Wie Daniel Tunis ja auch vorher angekündigt hatte, wie dieses Spiel ausgeht, entscheidet einzig und allein Bayer Leverkusen.
Genau, ja.
Und darüber hat er recht. Und die haben dieses Spiel ernst genommen und uns auch ernst genommen, was halt im Halbfinale jetzt auch durchaus sinnvoll ist. Und ja, das war dann letztendlich so. Und wir sind ja eigentlich bei der Aufstellung. Ich wollte ja nur das Beispiel von André Hoffmann nennen. Die von Hoffmann hat sich nicht ausgezahlt. Mustafa drin zu lassen auch nicht. Dem gelang wenig bis gar nichts. Johannesson kam zurück in die Mannschaft. Er ist mit Hoffmann auch an einer der drei Torchancen beteiligt, kurz vor der Pause. Ne, spielt er, wo Fortuna einmal so einen schönen Angriff auch aufziehen kann, spielt er dann von der rechten Seite so eine Flanke nach innen, die Hoffmann dann direkt ja, mit dem Schienbein mehr nimmt, auf den Torwart bringt. Kova übrigens, der zweite und Pokaltorwart und Europa-League-Torwart, der am Tor stand bei Leverkusen, kriegt den Ball dann aber im Nachfassen. Das war keine schlechte Chance. Wenn da ein wirklicher Offensivmann gestanden hätte, dann hätte da auch was sein können. Also darum, wenn alle mal sagen, Fortuna war chancenlos, naja, auf dem Niveau ja, aber nicht, sagen wir mal, buchstäblich, denn Chancen.
Gibt es XG-Werte?
Nein, gibt es nicht beim, meines Wissens nach beim DFB-Pokal. Auf jeden Fall, ja, also wir wollen jetzt auch nicht so tun, als hätte Leverkusen einfach die Chancen gemacht und Fortuna nicht. Leverkusen hatte dreimal so viele Chancen wie Fortuna, das steht außer Frage. Wie gesagt, die Stabilität mit Hoffmann hatte sich nicht ausgezahlt, also auch mit dieser Taktik, weil vielleicht aber auch Fortuna ja eben nicht so defensiv gespielt hat, wie man es vielleicht hätte erwarten können. Ne? Wir haben uns nicht hinten eingeigelt. Und das führte dann doch relativ schnell dazu, dass wir eben beim 2-0 sind wir ins offene Messer gelaufen, beim 1-0 haben wir einfach schlecht verteidigt. Ne? Wir haben zwar den ersten...
Da ist einfach niemand bei Frimpong.
Ja, genau. Wir haben zwar den ersten Torschuss der Partie durch Jolles, ne? Einen aber aus spitzem Winkel relativ gut zu halten dabei. Aber das erste Tor macht Leverkusen auch mit der ersten richtigen Chance. Davor gab es schon mal eine Situation, wo Ioa so in höchster Not den Ball noch zur Ecke wegspitzelt, bevor Frimpong drankommt. Aber bei der Szene ist es dann halt dieser Ball von der linken Seite, der an Freund und Feind, wie es so schön heißt, vorbeisegelt. Und dann ist da erst Schick in der Mitte und da ist eigentlich Oberdorf bei Schick, der ihn blockt, allerdings etwas spät. Und Ioa macht dann den Schritt weg von Frimpong, um Schick zu doppeln und auch den Schuss abzublocken. Das gelingt auch. Das Problem ist nur, der abgeblockte Schuss springt zu Frimpong, der dann den ja oben ins Tor einschweißt mit einem satten Abschluss. Das war natürlich unglücklich, aber dann auch von der Zuordnung her falsch verteidigt. So. Aber so ist das halt in so einer Partie. Ich wollte sagen, also gerade Ioa gegen Frimpong, das war natürlich ein sehr spannendes Duell, weil Frimpong aktuell aus meiner Sicht so mit der beste Rechtsverteidiger oder Schienenspieler der Bundesliga ist auf der rechten Seite und mit Sicherheit auch mit der schnellste. Da haben ja schon einige vorher geunkt, wenn der gegen Gavory spielt, na dann Prost Mahlzeit. Ich finde, Ioa, also er hat nicht jedes Duell gewonnen, aber er hat auch mal hin und wieder Frimpong ganz gut abgekocht. Frimpong, der, also so sehr ich Fan von diesem Spieler bin, ich finde den echt gut, ja. Aber der muss jetzt auch nicht bei jedem Zweikampf am Boden liegen. Das fand ich ein bisschen unangenehm. Und auch der Schiri hat irgendwann die Schnauze voll gehabt und einfach nichts mehr gegen Frimpong gepfiffen. Er hat den jedes Mal nur noch liegen gelassen, auch in der zweiten Halbzeit. Und ob man das auch beim Stande von 4-0 dann immer noch machen muss, da mit Theatralik am Boden zu liegen, also weiß ich nicht. Ich finde, Ioa hat das hin und wieder auf jeden Fall ganz gut gemacht, den auch mal einen Ball abgenommen und so und auch nicht jedes Laufduell verloren. Ich denke, also wenn wir immer noch da uns also vor Augen führen, dass Ioa ja eigentlich ein Offensivspieler, zumindest ein Gelernter ist, muss man sagen, dass der Junge diese Defensivrolle mittlerweile echt gut angenommen hat. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also im Rahmen der Möglichkeiten haben wir uns ja auch ordentlich verkauft und wir haben jetzt über das 1-0 und das 2-0 gesprochen. Lass uns aufs 3-0 gucken. Da hatte ich im Stadion eher das Gefühl, dass es eine Unsauberheit von Siebert ist, der einfach unaufmerksam ist. Ich habe gerade eben festgestellt, Siebert hat ja bei den Kickernoten eine 3,5 bekommen, also noch eine der besten Noten, die verteilt wurden.
Ja, wie gesagt, die Kickernoten würde ich nicht so ernst nehmen.
Das habe ich nämlich tatsächlich, ich hatte auch im Stadion dir schon mal gesagt, dass ich fand, dass Siebert kein gutes Spiel machte. Ja, wenigstens haben wir ein wirklich gutes Spiel gemacht.
Ich finde, man muss eben bei allen Spielern so differenzieren. Jeder hatte aber auch immer mal gute Momente. Also natürlich waren wir größtenteils unterlegen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, haben blöd ausgesehen. Aber es gab auch immer mal einen Moment, wo man guten Ball abgelutzt hat. Ich kann mich zum Beispiel an eine Seite, schöne Szene von Siebert unten an der linken Außenbahn erinnern, wie er halt den Ball so trickreich an Frimpong vorbeilegt und dann den einfach mal stehen lässt, ne, mit so einem Trick am Ball. Also auch Siebert hatte seine Momente, aber ja, ich finde, er hat beim 3-0, das teilen sich halt Kastenmeier und Siebert. Also Kastenmeier spielt den Ball nicht präzise und Siebert reagiert halt nicht schnell genug, weil er muss da, also er kann da schon diesen Ball noch kriegen, meiner Meinung nach. Und ja, dann spielen sie es halt schnell aus, ne? Ich glaube, dann ist es Schick, der den Ball kriegt, der legt weiter auf Wirtz. Und der, ja, lässt, glaube ich, ist es Hoffmann und oder Oberdorf und Kastenmeier dann da stehen. 3-0.
Hoffmann und Kastenmeier,
ja. Ja, genau. Also in dem Fall jetzt nicht Hoffmanns Fehler oder so. Der kann da dann einfach nichts mehr retten. Ja, und dann ist das Spiel halt durch. Ich denke, da, was ich eben gesagt hatte, also zum einen hat Leverkusen das Spiel relativ ernst genommen, zum anderen hat natürlich dann, also hat der mutige Ansatz von Fortuna dann eben auch nicht funktioniert, sondern sorgte hin und wieder, wenn man eben sehr schnell versucht, sich nach vorne zu kombinieren, dann triffst du halt auf einen Gegner, der auch sehr gutes Pressing beherrscht, dich sehr gut unter Druck setzt, und dadurch sind wir häufig hektisch geworden und haben die Bälle dann sehr schnell wieder hergegeben. Etwas, was halt bei einer Einigel-Taktik so nicht passiert, weil da pölst du die Dinger weit nach vorne und hoffst, dass Jollis irgendwie an den Ball kommt. Das werden wir wahrscheinlich von Kaiserslautern im DFB Pokalfinale sehen, weil Friedhelm Funkel sowas gerne spielen lässt. aber wir können ja dann am Ende des Spiels nochmal darüber reden, wie richtig oder falsch, vor allem mit dem Wissen, wie das Spiel jetzt gelaufen ist. Man kann man sich natürlich immer hinstellen und sagen, ob das jetzt die richtige oder falsche Taktik war. Aber insgesamt war in dieser ersten Halbzeit, zur Halbzeit war klar, hier geht heute nichts. Das muss man so sagen. Das war jetzt nicht die Art 13-0 wie gegen Kaiserslautern, wo man das Gefühl hat, nee, ein Ding und die Dinger und das läuft hier schon wieder ganz anders. Leverkusen war bockstark, ist halt einfach aktuell eine Mannschaft, nicht nur mit hoher Qualität, sondern auch einfach im absoluten Formhoch. Und ich behaupte mal, in so einem Halbfinalspiel hätten viele andere ähnliche Probleme gehabt wie Fortuna.
Ja, derzeit leider das Maß aller Dinge.
Ja. Na, dann kommen wir doch zur Halbzeit, oder?
Ja, sehr gerne. Das Maß aller Dinge, was die Fankultur und die Pyrotechnik angeht, das ist natürlich Andis Pyro-Ecke.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, die Pyro-Ecke in Folge 34 hat wieder eine Menge für uns zu besprechen. Zum einen gab es eine sehr, sehr schöne Choreo der Fortuna-Fans unter dem Motto „Unser Glaube lebt, solange unsere Fahne weht“. Gab es eine Fahnenchoreo mit einer einzelnen großen Fahne mit Fortuna-Logo in der Mitte und vielen kleinen rot-weiß gestreiften Fahnen, die dazu geschwenkt wurden. Im weiteren Verlaufe gab es dann eine ganze Menge Pyrotechnik. Häufig auch, wie ich es ja so gerne mag, entsprechend vielfach choreografiert, dass es also nicht nur eine einzelne Fackel war, die anging, sondern dass diverse Lichter angingen. Es gab Feuerwerksraketen, die geschossen wurden. Es gab ganz viel Rauch. Also
da wurden auf jeden Fall die Silvestervorräte noch aufgebraucht, die noch übrig waren.
Und dann gab es natürlich auch immer die Information der Stadionsprecherin, dass das alles nicht erlaubt sei. Und wenn man sich dadurch belästigt fühlt, dann soll man dem Security-Personal Bescheid sagen. Da ja auch auf der Leverkusener Seite vereinzelte Pyro-Fackeln zu sehen waren, hatte ich mich ans Security-Personal gewandt und gesagt, dass ich mich durch die dort gezündete, in der Nordkurve gezündete Pyrotechnik belästigt fühle. Überraschenderweise hat das niemanden da interessiert. Das finde ich jetzt auch nicht.
Die Frage ist ja, wie ist denn der Prozess dahinter? Was soll denn da dann passieren, wenn ich dem Security-Menschen das Codewort nenne, wo ist Pyro oder so? Und dann auf einmal, werden dann die Täter ausfindig gemacht? Und
nee, der geht dann dahin und löscht das.
Zur Rechenschaft gezogen, des Stadions verwiesen. Wie es übrigens ein bisschen passiert ist, ne? Deine Schwester hatte da was erzählt. Ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Aber bei ihr, sie saß ja nicht bei uns im Block, bei dir, Martin, Maxim und mir, sondern etwas separat.
Ja, es wurden wohl, also ich sag mal, die Security dort in diesem Hochglanz-Plastikstadion, die hatten offenbar Langeweile. Also man darf, wenn man das Stadion sozusagen betreten hat, wenn man im Innenraum des Stadions ist, also auf seinem Sitzplatz, dann darf man zum Beispiel nicht mehr rauchen. Auf dem außenliegenden Gang wiederum, bevor man durch die Mundtore reingeht, sind Aschenbecher an der Wand, da darf man rauchen. Wenn man raucht, kommen ungefähr 3 bis 5 Security-Menschen und sagen einem sehr deutlich, dass man nicht rauchen darf. Wenn man, sagen wir mal, aus Versehen im Zuge einer Emotion ein wenig Getränk vom Ober in den Unterrang verschüttet, wie das manchmal passieren kann, dann kommt die Security auch und sagt einem, dass man mal mitkommen soll. Und den Menschen haben wir dann auch nicht mehr gesehen im weiteren Verlauf des Spiels. Also ich glaube, bei Aline war es so, dass es ein bisschen Fetzerei auch gab, dass da geschlagen wurde oder so. Und dann wurden auch Menschen, die wohl zu doll Wörter über die beruflichen Fähigkeiten von Müttern gerufen haben, des Stadions verwiesen. Gut, dass ich sowas nicht tue, sonst hätte ich das Spiel vielleicht auch nicht zu Ende sehen können. Also ich bin ja immer sehr besonnen, was sowas angeht. Ja, alles in allem, ich sag mal, die Methoden der dort ansässigen Security fand ich etwas übertrieben. Aber naja.
Vielleicht noch ein Wort, also ich hatte es ja eben schon erwähnt, eben das mit, ne, was soll denn dann der Prozess sein? Also ich finde es natürlich hochgradig albern, dass man irgendwie ankündigt, wenn man durch Pyro belästigt fühlt, dass man sich an Ordner melden kann. Ja, und dann, was passiert dann? Kriegst man eine Atemschutzmaske?
Ist gut, dass man drüber gesprochen hat.
Ja, ja, aber es passt natürlich in das Bild des familienfreundlichen Unterhaltungsclub. Und jetzt werden natürlich erstmal die Leute sagen, ja, aber Moment mal, wie kann man denn gegen Kinder und Familie im Stadion sein? Bin ich nicht, bin ich gar nicht. Das Problem ist aber bei Clubs wie Leverkusen, man sieht sowas auch gerade so in Hoffenheim und sowas, du hast halt dann eine bestimmte Art an Publikum oder noch vielleicht stärker das Publikum, was sich der DFB bei der deutschen Nationalmannschaft, vor allem bei Heimspielen, herangezüchtet hat. Das ist im Endeffekt ist das Eventpublikum. Also wenn Bayer Leverkusen im Abstiegskampf steckt, dann kommt ein Großteil dieser Leute nicht. Denn dieses Publikum möchte vor allem unterhalten werden. Möchten wir alle, ist klar. Aber das hat nicht den gleichen leidenschaftlichen Bezug zu seinem Verein wie, ja, wie unser Eins. Ne? Und ich denke, wir reden gleich ja auch noch ein bisschen über die Szenen nach dem Spiel dann vor allem im Stadion. Da ist eine andere Leidenschaft bei einem Verein wie Düsseldorf oder so einem Traditionsverein wie bei so einem Club wie Leverkusen. Als ich nach dem Spiel war ich nochmal auf Klo. Man stelle sich vor, Fortuna oder in ein anderer Traditionsverein, sagen wir Schalke, wäre ins Pokalfinale in der Partie eingezogen. Du hättest doch selbst auf dem Klo hätten die Leute gesungen und geschrien und ja, was weiß ich. Da war Stille in Leverkusen. Das wird zur Kenntnis genommen, also nicht, weil die so erfolgsverwöhnt sind, weil Leverkusen ist nicht erfolgreich als Verein, zumindest was Titel betrifft, sondern ist halt einfach egal, ja, okay, jetzt wurde wieder ein Spiel gewonnen, jetzt gehen wir ein paar Monaten mal wieder hin und dann schauen wir das nächste Leverkusen-Spiel.
Im Bus waren tatsächlich hinterher Leute, da habe ich gehört, ja, also für Berlin-Tickets bekommen sollte ja kein Problem sein.
Ja, natürlich. Also wir sehen doch nicht 40.000 Leverkusener in Berlin. Das ist doch.
Also, wir wohnen ja kaum in Leverkusen.
Ja, und das ist halt das Problem mit diesen Clubs. Dieses ganze Ding, ich war ja gerade so, jetzt wird es gesagt, so, ich war ja gerade in den USA. Und da war ich beim NBA-Spiel. Und das ist natürlich von vorne bis hinten durchchoreografiertes rein Entertainment. Das muss man mögen, aber auf der anderen Seite hat das in den USA ja auch Tradition. Also ich meine, das ist in den USA nun mal so. Aber in Deutschland ist der Sport halt ein bisschen anders. Und das ist ja eine Art Transformation, die da stattfindet, die aber traditionelle Leute wie unser Eins in dieser Form gar nicht wünschen. Wir möchten doch nicht zwingend, dass das Maskottchen durch die Gegend läuft und wir uns da Fotos mitmachen. Oder, Andi?
Dazu möchte ich sagen, das ist so ein Ding von Aline und mir. Ja. Wenn irgendwo ein Maskottchen ist, dann müssen wir ein Foto mit dem machen. Okay. Also wir machen auch im Phantasialand immer mit allen Drachen, die es da gibt, ein Foto. Und also das ist so ein Geschwisterding von Aline und mir. Ja.
Also ich würde vielleicht im Disneyland mit Uncle Scrooge, mit Onkel Dagobert eins machen, weil wir vom Naturell her sehr ähnliche, sympathische Menschen sind. Nein, aber du weißt, ja, was ich meine.
Der große Fanaustausch soll stattfinden.
Es ist halt so die große Eventisierung des Ganzen. Ne? Das fängt beim Speisenangebot an und man kann immer diese Totschlagargumente liefern. Ja, bist du etwa gegen eine große Auswahl an Speisen im Stadion? That's missing the point. Es geht darum, dass das Ganze halt, es es fehlen mir die traditionellen Dinge. Und ja, das klingt jetzt so erzkonservativ und das bin ich nun, wer mich kennt, nun wirklich nicht. Aber es geht halt etwas von diesem echten Fußballgefühl verloren. Und beim DFB hat man das ja doch ganz stark gemerkt. In den Zeiten jetzt, in denen es nicht läuft oder lief, vielleicht sind sie ja vorbei, wer weiß, nach 2 gewonnenen Spielen kann das ja sein, dann ist alles wieder super. Hat man irgendwann sich ein Publikum bei diesen Nationalmannschaftsheimspielen herangezüchtet, sehr ähnlich dem Leverkusener Publikum, das halt ja im Laufe des Spiels eine Laola-Welle macht. Und neulich noch, letzte Woche, glaube ich, haben Philipp Köster und Arndt Zeigler in ihrem Podcast wunderbar gesagt, dass das ein untrügliches Zeichen für miserable Atmosphäre in einem Stadion ist, wenn irgendwelche Event-Zuschauer anfangen, eine Welle zu machen. Denn niemand in einem vernünftigen Fansupport-Bereich käme auf die Idee, mit dem Stadion jetzt eine Welle zu machen. Das ist Show. Das ist Show für die Leute da draußen am Fernsehen oder sonst was.
Aber und währenddessen singt man dann noch, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön.
Schön, man hat einen Zweitligisten im Halbfinale besiegt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Sowas hat man lange nicht gesehen. Ja, nee,
so, und ich lege noch einen drauf. Gerade wird Leverkusen großartig abgefeiert und vollkommen zu Recht, weil sie natürlich sportlich sehr stark sind. Warum das so ist, ich glaube, das ist jedem, der hier zuhört, relativ klar. Da kommt halt Geld rein vom Konzern Bayer, und zwar seit vielen, vielen Jahren. Jetzt kann man argumentieren, dadurch sind sie etablierter als Wolfsburg oder Hoffenheim in der Liga. Aber im Endeffekt ist es ein ziemlich ähnlicher Mist. Ne? Da wird der Wettbewerb mehr oder weniger, so wie ihn andere Vereine führen, wird arg strapaziert, um es sogar mal euphemistisch auszudrücken. Ne? Das heißt also, du hast Bayer, die als Konzern mal eben die ganzen Corona-Defizite und ähnliches ausgleichen. Etwas, was ein Verein wie Fortuna Düsseldorf nicht hat. Ja, jetzt kannst du sie dafür abfeiern, dass sie eine tolle Mannschaft und auch einen sympathischen Trainer haben und alles. Aber sie haben eben auch diese Voraussetzungen, die ein bisschen unfair sind. Eben auch wie Vereine wie Raba oder sowas. Und wenn du das hast und dann musst du dich halt nicht wundern. Ich meine, das war früher in der Schule doch genauso. Der Junge, der von den Eltern alles gekriegt hat, der war nicht zwingend der beliebteste auf dem Schulhof. Ne? Warum? Ja, weil man halt das Gefühl kriegt, jetzt mal auf gut Deutsch, der kriegt einen Zucker in den Arsch geblasen. Und so ist es doch mit Vereinen wie Leverkusen auch. Wenn jetzt in den letzten Jahren 2-mal Dortmund, 1-mal Bayern und vielleicht noch 1-mal Eintracht Frankfurt deutscher Meister geworden wäre, dann würde jetzt niemand so drauf abgehen, dass das jetzt Leverkusen gerade schaffen würde. Das ist jetzt vor allem auch der Tatsache geschuldet, dass 11 Jahre Bayern München deutscher Meister geworden ist und niemand die mehr sehen will, wie sie eine Schale nach oben recken. So, und das ist auch schnell wieder vorbei. Die Prognose gebe ich gerne ab, denn Xabi Alonso wird jetzt nicht ewig in Leverkusen bleiben und dieses Team wird dann auch irgendwie auseinandergehen und ich glaube, so richtig geil finden alle Florian Wirtz auch erst, wenn er halt bei einem echten Verein spielt und eben nicht in Leverkusen. Ja, also ist jetzt hier vielleicht ein bisschen viel Leverkusen-Rant, aber ich möchte halt sagen, weil wir halt in der zweiten Liga bei unseren Spielen deutlich weniger mit solchen Vereinen konfrontiert sind und solchen Erlebnissen und solchen Publikums. Ne? Also man muss ja die Hannoveraner oder die Nürnberger nicht lieben, aber das spürt.
Das ist schon ein bisschen ehrlicher.
Das ist alles halt ehrlicherer. Also natürlich brauchen wir auch Geld und auch Tradition. Das ist auch genau diese Diskussion, die in den letzten Wochen und Monaten eben auch geführt wurde. Was will man denn? Ne, will man einfach den zahlenden Kunden, der halt die Abos im Fernsehen abschließt und sich das anguckt? Ja, kannst du haben, aber dann hast du halt Laola-Welle und Leute, die halt schulterzuckend einen Einzug ins DFB-Pokalfinale zur Kenntnis nehmen und sagen, so, jetzt morgen ist Schule, jetzt gehe ich aber nach Hause. Na, aber dann kannst du eben nicht erwarten, dass du diese tiefe Leidenschaft und Verbundenheit, die man zwischen der Fortuna-Mannschaft und den Fortuna-Fans nach dem Spiel sehen konnte, dass man diese auch im normalen Fußball erlebt. Das mag auch manchen Leuten, die wirklich rein der Sport nur interessiert, mag das egal sein. Aber mir ist es das nicht. Und das ist natürlich auch nicht, glaube ich, das Gefühl, dass dieser Podcast hier
Ich bin heute noch von einem Menschen, dem sowas offenbar rein egal ist, bei Twitter geblockt worden, nachdem ich irgendwie eigentlich nur gesagt habe, ja, anscheinend haben wir da unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Ich denke, da sollten wir jetzt nicht weiter unsere Zeit verschwenden. Du wurdest geblockt. Naja, ja, aber um diesen Rant mal abzuschließen, Lass uns doch noch ganz kurz auf die großartige Choreo gucken, die die Bayer Leverkusen-Fans auf die Nordkurve gezaubert haben. Also, ich sag mal, die haben ja eine große, große Verbundenheit anscheinend mit dem Bayer-Konzern. Nein, das verstehen wir alles falsch.
Beschreib sie, dann habe ich eine blöde Frage dazu.
Genau.
Eine absichtlich blöde.
Okay, sie haben eine Choreo gemacht. Den genauen Spruch habe ich mir nicht gemerkt, aber sinngemäß. Seit 90 Jahren leuchtest du schon über den Dächern dieser Stadt. Und dann haben sie eine nächtliche Szenerie irgendwie mit so Häusern und sowas dargestellt. Ein bisschen schwarz, ein bisschen rot, ein bisschen Goldglitzer. Und haben dann eine Miniatur des Bayerkreuzes, was also über dem Bayerwerk seit 90 Jahren anscheinend hängt, hochgezogen.
Ja, dazu habe ich eine kurze blöde Frage. Ich habe eine kurze blöde Frage dazu. Das ZDF darf ja nach 20 Uhr keine Werbung mehr als öffentlich-rechtlicher Sender bringen. Wurde das dann gezeigt oder ist das, weil es ist doch nichts anderes als Werbung für den Bayer-Konzern. Das ist doch hanebüchen.
Naja, die zeigen ja auch die Werbebanden von der Ergo und von der...
Ja, okay. Ich habe ja auch gesagt, das ist eine absichtlich blöde Frage. Aber wieso macht man Werbung für... Also selbst wenn der den Verein das Geld in den Hintern pustet, aber wie tief muss man denn als Fan sinken, um einfach eine Werbechoreo zu machen?
Ja, und das habe ich mir natürlich auch auf Twitter, auf X angelesen, warum das alles gar nicht so ist, Thorsten, das verstehen wir nämlich nicht. Weil? Also dieses Bayerkreuz, ne, das ist für die Leverkusener, also für die Menschen, die in Leverkusen wohnen müssen, das sind ja so rund 150.000. Also ich wusste gar nicht, dass Leverkusen so wenig Leute hat.
Ja, ist relativ klein.
Ja, also diese 150.000 Menschen scheinen einen emotionalen Bezug dazu zu haben, so wie wenn wir zum Beispiel nach Hause fahren, nach Düsseldorf und dann den Rheinturm sehen oder sowas. Das ist also ein ähnlich emotionales Modell. Wenn sie also das Bayerkreuz dann leuchten sehen, dann wissen sie, ach, hier komm ich her, hier bin ich zu Hus. Hier ja,
ist ganz schön traurig.
Hier ist meine Hut. Genau, das ist ganz schön traurig, aber anscheinend gibt es denen so ein warmes, wohliges Gefühl wie sonst nur Heroin von Bayer.
Ja, sie haben halt nichts anderes, okay.
Genau, sie haben halt nichts anderes. Und die Ultras Leverkusen haben also, als dieses Bayerkreuz abgebaut werden sollte, auch sich sehr stark dafür eingesetzt, dass das weiter am Leben erhalten wird und wurden die Glühlämpchen gegen LEDs ausgeschauscht, damit das auch alles irgendwie einigermaßen stromtechnisch verträglich
Komisch,
ist.
Komisch, es gab irgendwie in Düsseldorf keine Choreo für die Sparkassenuhr. Und es wurde auch nicht Geld gesammelt, damit die Sparkassendrehuhr weiter auf der Stadtsparkassenzentrale Düsseldorf oben
bestehen bleibt. Ja, fand ich sehr schade, als sie das damals umgebaut
haben. Aber das wäre doch letztendlich der gleiche Mumpitz. Ja, denn die Sparkasse ist ja auch durchaus lange Zeit sehr, sehr großer Sponsor der Fortuna gewesen, ne?
Genau. Oder ich habe schon heute Mittag ein bisschen mit meiner Frau gewitzelt, dass es dann demnächst die Choreo 100 Jahre Prittstift, ne, weil Henkel war ja auch mal Sponsor, oder bei Red Bull vielleicht auch 5 Jahre Sommer Special Edition Erdbeere.
Auch schön. Ja, ja. Dazu noch ergänzend, es gab ja T-Shirts auf unseren Sitzen. Ich hab meins mitgenommen, um irgendwann mal was Schlimmes damit anzustellen. Ich weiß noch nicht was. Wir für unseren Traum. Ja, also ich sag mal so, wenn man seinen Fans halt im Stadion dann auch noch jedem, also klar, wir haben auch manchmal Fähnchen, aber ist halt ein Fähnchen, jetzt auch noch jedem so ein blödes T-Shirt geben muss. Also es tut mir leid, es ist so viel Entertainment-Produkt und so wenig echter Sport, was da dann irgendwie, und vor allem, also nein, der echte Sport, der findet statt. Die Mannschaft sportlich ist das Top, was da gespielt wird. Das steht außer Frage. Aber echte Leidenschaft und echte Emotion, das ist das einfach überhaupt nicht.
Es fühlt sich nicht so an. Ich weiß noch damals, als wir 2012 in die erste Bundesliga aufgestiegen sind und wir dann nach Wolfsburg gefahren sind und da im Oberrang auch saßen, im Heimbereich, meine ich damals, und uns beide anschaut und sagt, als dieses Mini-Zeppelin durch die Wolfsburger Arena flog, und wir uns beide anschaut und sagten, ja, aber das fühlt sich halt nicht nach Fußball an hier. Das ist zwar auch irgendwie, da wird Fußball gespielt auf dem Rasen, also das scheint irgendwie was damit zu tun zu haben, aber es fühlt sich halt nicht danach an. Und das ist echt schade, weil das, was sich nach Fußball und nach Liebe und nach Leidenschaft angefühlt hat, das war das, was die Fortuna-Fans da im Block abgefeuert haben.
lassen wir uns, genau, hören wir auf, uns jetzt endlich an Leverkusen abzuarbeiten, sondern reden wir noch ein bisschen, glaube ich, über die den Gästebereich. Wir gehörten ja nicht dazu, können aber sagen, weil unsere Blöcke ja an die Gästeblöcke grenzten, das Fortunenaufgebot bei uns war auch sehr, sehr hoch.
Stabil.
Ja. Sehr stabil, auch visuell erkennbar. Und ich denke, man musste sich nicht zurückhalten und konnte auch von unserer Seite supporten. Und was ich gehört habe, ist das auch bei Mannschaft und Trainern auch während des Spiels schon angekommen. Es gab heute eine Veröffentlichung einiger Worte von Daniel Thun und einigen Spielern auch zur gesamten Pokalsaison, also auch bei Fortuna, ich empfehle die zu lesen, finde ich tatsächlich ein paar sehr schöne emotionale Worte von ihm, von André Hoffmann und von Florian Kastenmeier, der sie auch, glaube ich, gestern im ZDF-Interview gesprochen hat. Das ist den Leuten, der Support gestern ist den handelnden Leuten da scheinbar sehr nahe gegangen, im positivsten aller Sinne. Und mich hat es auch ein bisschen berührt, darum auch unser Folgentitel heute. Da war also eine Zuneigung und ein Schulterschluss zwischen Mannschaft und Team, und zwar ungeachtet dieses Ergebnisses, zu fühlen. Das glaube ich, und ich habe heute ein Bild auch gepostet von der Mannschaft, wie sie vor dem Spiel zusammenstand, das auch sehr, nur und einfach nur geschrieben, ja, wir sind stolz auf euch, wo dann auch zum Beispiel Kommentar gab, ja, worauf gibt es da stolz zu sein, wir haben ja 4-0 verloren und vercoacht und alles, wo ich sage, ja, es geht manchmal um ein bisschen mehr als einfach nur, wie jetzt ein Zweikampf geführt wurde oder ob jetzt die richtige Vierer- oder Dreierkette gewählt wurde. Es geht darum, dass wir diese Saison eine Mannschaft erleben, die letztendlich nicht immer erfolgreich ist, aber alles dafür tut, meistens, um erfolgreich zu sein. Ich kann mich an keine einzige Partie diese Saison erinnern, wo man der Mannschaft hinterher vorwerfen musste, oh, die hatten keinen Bock, die haben sich nicht angestrengt.
Das war in den letzten Jahren schon mal anders.
Da gibt es andere Zeiten, ganz genau, wo man das Gefühl hatte, was stimmt denn da nicht? Und das sind natürlich alles Menschen, wie wir alle auch, und jeder macht da Fehler, und als Zweitliga-Team und als Zweitliga-Staff und Manager macht man vielleicht hin und wieder ein paar Fehler mehr, darum ist man ja auch Zweite Liga, aber ich finde, man sollte hier wertschätzen, es wird hier eindeutig, sagen wir mal, mit dem Herz am rechten Fleck gearbeitet, so, ne, von der Mannschaft, von den Trainern und ich behaupte, ja, auch von den Managern. Und das heißt nicht, dass man sie nicht kritisieren darf. Man darf auch den Trainer und die Mannschaft für Dinge, selbst bei einem 4-0 gegen einen übermächtigen Gegner, kritisieren. Aber man sollte niemals aus den Augen verlieren, dass das eine großartige, sensationelle Pokalsaison war. Und auf die hat man stolz zu sein. Wenn nicht, dann ist man als Fortuna-Fan, glaube ich, also dann sind die Erwartungen so falsch, dass man vielleicht das nochmal überdenken sollte, ob man als Fortuna-Fan da dann an der richtigen Adresse ist. Und nochmal, das heißt nicht, dass man nicht auch über Dinge, die schlecht gelaufen sind, auch bei so einem Spiel diskutieren darf, aber man sollte niemals, finde ich, die Leistung deshalb kleinreden. Ich habe an anderer Stelle auch gelesen, ja, so toll war das ja gar nicht. Illertissen mit Ach und Krach, Unterhaching ja auch nicht so, ne? Magdeburg wurde dann irgendwie drüber hinweggegangen, nur St. Pauli war ja ordentlich. Ja, sorry, wenn das die Haltung ist zu Fortuna Düsseldorf, dann wird man auch in Zukunft, glaube ich, nicht sehr viel Freude als Fan dieses Vereins haben. Muss man einfach so sagen.
Ja, manche Leute müssen sich ja auch vielleicht so selbst kasteien und sich suhlen in dem wir Düsseldorfer, wir Armen und wir haben es immer schwer. Und
da ist man doch bei Schalke besonders gut aufgehalten.
Ja, Schalke oder Gladbach dieses Jahr, da kann man dann auch regelmäßig den Support einstellen. Gut, also ich pflichte dir in allem, was du gesagt hast, vollkommen bei. Wir sind ja ich meine, sonst würden wir uns nicht so lange und gut verstehen, wie wir uns kennen, meistens recht ähnlich unterwegs. Deswegen lass mich diese Pyro-Ecke mit einer Bewertung abschließen, nachdem ich es letzte Woche schon nicht tun konnte. Ich bewerte sie mit einer durch mich persönlich im Block hochgehaltenen Pyrofackel. Das ist die höchstmögliche Auszeichnung, die man bekommen kann. Die ist nur alle Jubeljahre mal passiert das. Also für mich wirklich 1A mit Sternchen. Ich bin jetzt noch, kriege ich Gänsehaut, wenn ich an gestern Abend denke. Also das war ganz großes Kino. Vielen Dank an alle, die dabei beigetragen haben.
Genau. Florian Kastenmeier sprach von ganz viel Liebe und genauso lassen wir das stehen und so energetisch wollen wir auch wir diese Pyro-Ecke beschließen. Ganz viel Liebe an die Mannschaft, ganz viel Liebe an alle, die gestern da waren, die unterstützt haben, aber auch ganz viel Liebe an all die Leute, die gerne da sein wollten und es nicht konnten, auf Public Viewing oder mit Freunden auf der Couch oder sonst wo in einer Bar in der Altstadt das Spiel mit, ja, Hoffnung im Herzen verfolgt haben. Ich glaube, wir können alle bis jetzt, und die Saison ist ja noch nicht vorbei, schon sehr glücklich sein mit einigen Dingen, wie sie gerade bei Fortuna Düsseldorf laufen. So.
Woran hattet ihr Lege? Die zweite Halbzeit.
Jetzt kommen wir aber noch mal kurz zur zweiten Halbzeit. und da haben wir auch noch eine sehr schöne Nachricht. Ich möchte auch sagen, auch hier geht ganz viel Liebe raus, denn Felix Klaus, wurde ausgewechselt. Nein.
Ich hasse Felix Klaus. Nein, ausgewechselt
wir
wurde.
Wir mögen Klausi Mausi, alles ist gut. Marcel Sobotka feierte nach 4 Monaten.
Langer Zeit.
Endlich sein Comeback und spielte eine ganze Halbzeit. No Sobotka, no Party. Er ist zurück. Und gerade wo Tanaka, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das Out Tanaka, kurzfristig am Abend zuvor eine Blindern-OP hatte vor dem Spiel und deshalb ausgefallen ist, was die Chancenlosigkeit von Fortuna noch chancenloser gemacht hatte. gut, können wir jetzt, müssen wir jetzt schnell abhandeln.
Und wir hoffen, wissen, du hörst uns zu.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass er auch schnell wieder fit ist, weil er zuletzt natürlich auch zu den Säulen unseres Spiels gehörte. Aber glücklicherweise ist zumindest Sobotka wieder da, der sich, also ähnlich wie die anderen, halt mit Licht und Schatten da aus der Affäre gezogen hat. Und dann kam noch Quashi für Hoffmann ins Spiel. Quashi, der das gar nicht so schlecht gemacht hat, dessen Schnelligkeit in einer Szene ja wirklich zum Tragen kam, als, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, es war schon kurz vor Schluss irgendwie.
Ja, da gibt es zwei gegen den Torwart und Quashi kommt von hinten angestürmt.
Genau, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Minute es war, aber ich glaube, Teller war da durch und Quashi hat ihn also wirklich mit großem Rückstand noch eingeholt und ihm fair den Ball abgenommen. Das war sensationell, hat mir nochmal vor Augen geführt. Ja, der Junge, der hat auch echt das Tempo und die Physis. Geben wir Quashi noch ein bisschen Zeit. Wir haben ihn ja teilweise auch kritisiert und gesagt, es ist vielleicht auch mal nicht verkehrt, ihn wieder auf die Bank zu setzen. Dazu stehe ich auch. Das ist hin und wieder bei einem jungen Spieler auch nicht verkehrt. Aber das wird einer und ich freue mich schon, nächste Saison Quashi im Fortuna-Trikot nochmal sehen zu dürfen dann. Ich glaube, das könnte noch eine richtig starke Verstärkung, das ist auch Quatsch.
Starke Meinung, Thorsten.
Ja, starke Meinung für uns wert. Brutale Qualität hier in der Analyse. Ja, also der kam dann auch noch und tatsächlich gab es noch, wie ich fand, die beste Szene, die Fortuna hatte, nämlich in der 54. Minute. Ein schöner Angriff von Zimmermann auf der rechten Seite. Jetzt ist das jetzt ein bisschen gemein, ja? Bitte entschuldigt das. Mustafa mit seinen besten Aktionen, er lässt den Ball durch. Macht das sehr gut, weil dahinter steht Jollis, der den Ball aus, ja, es war 14, 13 Metern, flach, zwar unter Bedrängnis, aber er kriegt den. Und ja, schade, wenn er da hoch abschließt, ne, so Richtung Winkel das versucht, wie er es ja wirklich kann, dann könnte das sogar ein Anschlusstreffer sein. Das wird wahrscheinlich auch nichts am Spiel ändern, aber ja. Und ja, aber leider schießt er flach in die Ecke, der Torwart ahnt das und kann den Ball festhalten. Ich glaube, das war so die dritte Chance, und das war es dann auch mit Fortuna-Chancen. Das war aber die beste. Also da hätte wirklich ein Tor daraus entstehen können. Schade.
Na. Ja, dann kommt der Elfmeter.
Naja, und also erstmal kommt der Pfostenkopfball, ne?
Ach,
und
ja, stimmt.
Das ist ja die Szene, die du, wie du sagtest, nicht nochmal gesehen hast. Also da gibt es halt eine letztendlich einen weiten Ball von Xhaka auf Patrick Schick. Mit ihm steigt Zimmermann zum Kopfball hoch, wobei er Zimmermann etwas entfernt ist und sich so ja mit seinem Kopf so ein bisschen nach vorne ragt. Mhm. Ne? Also Körperhaltung, Kopf nach vorne. Was tut man also? Um das Gleichgewicht zu halten, breitet man die Arme nach hinten aus. Hm? Kann man sich gerade vorstellen? Ja. Kopf nach vorne, Arme leicht nach hinten. So. Schick köpft in dieser Szene nicht nur an den Pfosten, sondern er köpft auch, wie ich dann aber auch erst im Fernsehen gesehen habe, nicht im Stadion, den Arm von Zimmermann an, der eben ausgestreckt war. So, jetzt haben wir diese Regel und diese Regel, ja, die sagt prinzipiell, wenn du die Arme weit vom Körper abstreckst, ob Absicht oder nicht, zählt nicht, dann ist es eben ein Elfmeter. Also streng nach dem Regelbuch ist das nach aktuellem Stand der Regeln korrekt, denn per Videobeweis wurde dann der Elfmeter eben gegeben, den Wirtz dann verwandelt hat zum 4-0 Endstand. Aber, also zum einen, jetzt können wir natürlich wieder ewig über diese Handregeln reden und ich bin da bei Leuten wie Arndt Zeigler, die auch sagen, ich komme auch aus einer Zeit, wo es bei Hand einzig um die Frage ging, war es Absicht oder nicht. Es war auf gar keinen Fall Absicht. Also Zimmermann hat weder eine Bewegung zum Ball gemacht, noch hat er das billigend in Kauf genommen. Er hat sich nicht extra breit gemacht, um den Ball zu blocken, sondern es war einfach, wie ich finde, eine natürliche Bewegung, wenn man zu einem Kopfball hingeht. Aber der Arm ist eben weit weg vom Körper. Nur die Spieler können ja nicht rumlaufen wie Zinnsoldaten, ne? Mit den Armen links und rechts am Körper in jeder einzelnen Szene. So kann man nicht Fußball spielen.
Ich meine, das tun sie ja schon oft genug, dass sie die Arme auf den Rücken verschränken sozusagen, um dann in der Rückwärtsbewegung im Strafraum, ja klar, im Luftkampf ist das natürlich
Im Luftkampf kannst du es nicht machen, ne? Also das ist halt Quatsch. Und zumindest Manuel Gräf im ZDF hat wohl dann auch gesagt, ich habe zumindest so ein Highlight-Reel da heute von gesehen, der wurde dann eingeschaltet als ZDF-Experte, er hätte ihn nicht gegeben, weil er eben genau diese Dinge auch sieht, wo er sagt, naja, so, ne, das ist ja eine natürliche Bewegung irgendwie und natürlich ist der etwas weit weg, der Arm, aber ja, also ist natürlich auch egal, wiederum bei diesem Spiel, auch das ist nicht der Grund. Und das Problem liegt hier vielleicht weniger beim Schiedsrichter als in der eigentlichen Auslegung der Regel. Aber ja, es lief halt dann auch, wie Daniel Tschunes formulieren würde, maximal unglücklich. Ja. Über den Elfer haben wir dann eben schon geredet. Njemic kommt dann doch für Mustafa rein. Hat auch immer mal wieder so ein paar schöne Sprintmomente. Darum kommt dann auch noch Jastrzębski für Ioa. Ioa jetzt schön immer gesteigert, erst 45 Minuten, 75 jetzt, am Wochenende gegen Braunschweig spielt er dann 90. Kommt dann rein und am Ende noch mal Vermey für Zimmermann. Den Wechsel habe ich jetzt nicht mehr so richtig verstanden, aber sei es drum. Das Spiel geht so ein bisschen zu Ende. Es gibt noch mal einen Freistoß von Grimaldo, der knapp drüber geht. Und Boniface, der nach langer Verletzung zurückkommt, der setzt noch einmal Frimpong ein mit der dann aus halbrechter Position aus wenigen Metern Kastenmeier prüft, der dann nochmal eine super Parade rausholt und den Ball rausholt und ja, letztendlich ist die Nummer dann gegessen, es gibt dann auch nicht viel Nachspielzeit. Die letzte Frage vielleicht zum Sportlichen bei dieser Partie ist, und ich glaube, meine Meinung habe ich eben schon durchblicken lassen, findest du, Fortuna hätte anders an dieses Spiel herangehen müssen. Ich frage das jetzt einfach mal dich. Ist Tunis zu offensiv angegangen und hätte er eher sagen müssen, nein, wir spielen defensiver, viel kompakter und warten einfach auf die Bälle, die wir hinten rausschlagen? Also, und natürlich im Nachhinein sind wir immer schlauer, aber wie ist deine Meinung?
Also ich glaube, dass spätestens mit dem 1:0 in der 7. Minute diese Grundidee, die wir, glaube ich, hatten, das Ganze etwas abwartender anzugehen, über den Haufen geworfen wurde. Mhm. Und dann kann man immer noch natürlich kritisch sehen, ob man zum Beispiel bei dem 2:0 als, sagen wir mal, das Team, was vielleicht selber über einen Konter zuschlagen möchte, ob das dann so sehr geschickt war von der Mannschaft, so ins Pressing zu gehen und die Restverteidigung so außer Acht zu lassen.
Ja, das steht ja außer Frage.
Genau, ich glaube aber nicht, dass das ein Thema war, was Tune dann explizit gesagt hat, ja, jetzt liegen wir 1-0 hinten und jetzt wollen wir so richtig mitspielen.
Was er gemacht hat, das haben wir eben vergessen zu erwähnen. Wir haben auf Viererkette wieder umgestellt und Tim Oberdorf ist ins Mittelfeld gegangen. Das Problem war nämlich bei dieser 2-0-Szene, dass ja die Doppel-6, Engelhardt war sowieso schon vorne im Pressing, dass Oberdorf da noch mitgemischt hat und dadurch ja in der Zentrale dann keine Absicherung mehr war. Und deshalb dann, ja, Wirtz den Ball so einfach bekommen konnte. Aber jetzt, also ich will gar nicht wieder so tief analysieren, das ist bei so einem Spiel auch irgendwie immer so ein bisschen auch irgendwie albern, ne? Also, aber ja, also wir haben dann ja sogar noch ein bisschen umgestellt und das angepasst, aber da war das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen mit dem 1-0, das halt auch einfach unangenehm früh fällt mit quasi der ersten richtigen Angriffsszene.
Genau, und wenn das jetzt wieder hätte, wäre, könnte. Wenn das nicht passiert wäre, hätte man vielleicht etwas mehr Ruhe reinbringen können, hätte dann selber diese berühmt-berüchtigten Nadelstiche setzen können. Aber das ist halt alles Makulatur.
Das 3-0 ist halt individueller Fehler und Geschenk, ne? Also da sind wir gar nicht so sehr unter Druck. Das sind wir auch selber schuld in Person von Siebert und Kastenmeier. Naja, und das 4-0 ist dann letztendlich der Elfmeter, über den man zumindest dann auch ein bisschen diskutieren darf. Das heißt aber nicht, dass das Spiel viel zu hoch ausgegangen ist, weil dafür ist der Leistungsunterschied, also auch bei Ballbesitz, Passstärke und sowas, das war so klar ersichtlich, da muss sich niemand in die Tasche lügen. Im Gegenzug ist es halt eben das, was ich sage, deshalb muss man eben die Mannschaft jetzt auch irgendwie nicht zu harsch für diese Partie kritisieren. Ne? Also natürlich muss man, darf das dann so nicht gemacht werden. Ich sehe es aber auch mal positiv und ihr wisst ja, wir sind ja der positive Fortuna-Podcast hier. Man lernt ja aus diesen Dingen und ich glaube, das hat einem Ioa sehr gut getan, mal solche Duelle mit einem Spieler wie Frimpong zu haben. Das hat einem Spieler wie Siebert sehr gut getan, mal auf Stürmer wie Schick oder Boniface zu treffen. Ne? Also oder einem Spieler wie Johannessen oder Jollis eben auch mit solchen Verteidigern sich mal wie Tat zu messen, ne? Der ja jetzt Stammspieler in der deutschen Nationalmannschaft ist und sowas oder Robert Andrich im Mittelfeld. Ebenfalls Stammspieler. Klar, es gibt diesen Begriff Lehrstunde und die war es ja dann auch irgendwie, aber das kann ja auch was Positives sein. Und darum, also nochmal der Appell, vielleicht nicht zu Negatives angehen. Und ich bin der Meinung, hätten wir es, also zum einen wissen wir nicht, wie es gelaufen wäre mit so einer richtigen defensiven Mauertaktik. Wir hätten uns aber ein bisschen selbst verraten, weil das ist nicht Fortuna Düsseldorf, auch nicht in dieser Saison, auch wenn wir mal die defensivere Herangehensweise in Osnabrück oder gegen den HSV gewählt hatten. Das war ja keine Mauertaktik. Das wäre nicht wir gewesen. Und ich finde es irgendwie gut. Also ich persönlich, das ist jetzt auch Meinungsstück, das dürft ihr natürlich auch ein Stück weit anders finden. Ich finde nur nicht, dass man das zu harsch kritisieren darf. Ich finde es gut, dass wir ein bisschen bei uns geblieben sind und es versucht haben, auch wenn wir gescheitert sind. Statt zu sagen, wir igeln uns ein, dann hätten wir vielleicht nur 2-0 verloren, aber wir hätten es trotzdem verloren. Da machen wir uns doch bitte nichts vor. Als ob das haben die 17 Mal diese Saison, dass die versuchen müssen, einen kompakten Gegner zu knacken. Das können die. Sodass ich der Meinung bin, ja, das vielleicht, also vielleicht war es ein bisschen naiv zu glauben, dass das gehen könnte, aber wer weiß, und da bin ich auch zu sehr Optimist und prinzipiell auch eher jemand, der lieber guten Fußball sehen möchte. Ich glaube nicht, dass eine andere Taktik zu einem größeren Erfolg geführt hätte, möglicherweise zu ein oder zwei weniger Toren, aber nicht zu einem Weiterkommen ins DFB-Pokalfinale. Dafür war Bayer Leverkusen nicht nur heute, sondern diese gesamte Saison viel zu stark.
Vielen Dank für diese abschließenden Worte in der Spielbeurteilung.
Beurteilen wir doch in die Zukunft? Nein, wir wollen noch kurz über die Abfahrt reden, aber wirklich nur kurz, ich weiß gar nicht.
Ja, ich sag mal, die Abreise war jetzt anderthalb. Die Abreise war relativ unspektakulär. Wir sind wieder mit einer geheimen Trickidee vom Parkplatz runtergekommen. Die beinhaltete, dass man einfach den nicht existenten Gegenverkehr oder so ausnutzt und ja, an der wartenden Reihe einfach vorbeifährt. Das war vielleicht nicht die legalste, wobei es war ja noch ein Privatparkplatz. Also ich habe wahrscheinlich noch nicht mal gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen in dem Moment, als ich das getan habe. Und konnten dann dem Abfahrtsverkehr zumindest an der Ecke ein bisschen Schnippchen schlagen, sind hinterher aber dann im Schneckentempo da am Rhein entlang in Richtung A59 geschlichen.
Ja, was ging mich, schon sehr langsam in Leverkusen. Aber okay,
was mich schon wirklich, aber das hatten wir eben auch schon mal gesagt, irritiert hat, diese gedämpfte Stimmung da auch im Bus hinterher. Also die Leute haben alles so zur Kenntnis genommen, dass halt, ja, wir sind halt jetzt im Finale, gut ist. Und ja, die Düsseldorfer waren natürlich auch nicht extrem glücklich, sodass also, ja, das ist eine...
Ja gut, darüber haben wir ja schon gesprochen.
Ja, genau. Ja, dann habe ich euch eine nach Hause gebracht. Und als ich zu Hause war, habe ich noch einen Toast mit Käse gegessen und bin dann ins Bett gegangen.
Das Käse schließt den Magen und in dem Fall auch den Pokaltag. Korrekt. Ja, aber das nächste Spiel steht natürlich schon wieder vor der Tür, weshalb wir auch alle gar nicht lange Zeit haben, den Kopf hängen zu lassen. Denn in der Liga hat die Fortuna ja erfolgreich Platz 3 erobert und hat jetzt alles in der eigenen Hand, diesen mindestens auch mal zu verteidigen, wenn nicht sogar noch mehr geht. Der Gegner ist Eintracht Braunschweig. Am Sonntag kommt es zum dritten und letzten Fortuna für alle Spiel für diese Saison. Und ja, die Eintracht aus Braunschweig, aktueller Tabellen-15., hat sich in den letzten Wochen, man möchte sagen fast Monaten, jetzt unter Daniel Scherning, der mittlerweile der Trainer ist, vielleicht letzte Saison noch bekannt aus Bielefeld, da war er nicht so erfolgreich, ja, hat sich durchaus auch von Platz 17 hervorgearbeitet, hatte eigentlich so einen ähnlichen Punktestand wie Osnabrück zur Winterpause und galt bei vielen auch schon als abgeschlagen. Ich habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht, aber von den Eindrücken aus dem Hinspiel habe ich mir auch gedacht, ja, könnte schwer werden. Aber Scherning hat das hinbekommen, ohne dass sie jetzt im Winter noch mal so krass am Personal was gedreht hätten. Ne? Also da wurde im Grunde, ja, wurde überhaupt wer verpflichtet? Ich gebe zu, das ist jetzt hier ein bisschen auf die Schnelle. Ich glaube, Niklas Tauer wurde ausgeliehen aus Mainz fürs Mittelfeld. Und ach so, ja.
Hat er auch mit Jan Tauer zu tun?
Nein, ich glaube nicht. Und ein alter Bekannter, Anderson Lokuki von Hertha BSC, ebenfalls dorthin ausgeliehen, spielt allerdings aktuell jetzt keine Rolle. Ich erwarte ihn jetzt auch eher nicht in der Startelf. Allerdings wird es da Wechsel geben müssen bei Eintracht Braunschweig, denn Bicacic?
Eisenerni.
Wie wir ihn, also exklusiv hier im Podcast mit Tobi beim Hinspiel genannt haben. Er heißt natürlich Ermin, aber wir fanden den Namen Eisenerni viel lustiger. Darum ist er für uns für immer Eisenerni. Hat sich beim 5:0 Heimsieg gegen die SV Elversberg, die damit neben dem 0:5 gegen Fortuna ihr zweites 5:0 kassiert haben in dieser Saison gegen eben jene Eintracht aus Braunschweig, in Braunschweig, da hat er sich kurz vor Schluss eine dumme fünfte gelbe Karte abgeholt. Also der wirklich, wirklich wichtige Leader in der Defensive der Eintracht ist nicht dabei. Das ist für uns tatsächlich kein großer Nachteil. Und das Gleiche gilt für Nicolau, der auch noch Kapitän ist. Die beiden werden in der Defensive fehlen, sodass vermutlich Dekali, den man vielleicht ja auch noch von früher, als er noch gut war, kennt. Inzwischen hat er eigentlich nicht mehr das Niveau, das er mal einst hatte bei Bochum und auch früher bei der Eintracht, als die Bundesliga spielten. Sodass es also erhebliche Probleme bei der Eintracht in der Defensive gibt. Oder also zumindest vor dem Spiel bei uns. Insgesamt ist jetzt aber auch die Offensive nicht das große Prunkstück. Das liegt natürlich auch an der längeren Verletzung von Anthony Uja, der zwar mittlerweile wieder da ist, aber von Ryan Philippe, dem französischen Stürmer, der schon immerhin 5 Tore erzielt hat, ja, zurzeit so ein bisschen verdrängt wurde. Ich glaube, die beiden scheinen sich vom Spielertyp her ein bisschen ähnlich zu sein, sodass sie zusammen, Uja und Philippe, nicht so viel auf dem Platz stehen. Das heißt, also Philipp ist nicht ungefährlich, auf den wird es zu achten sein, aber insgesamt ist die Eintracht jetzt keine so offensiv starke Mannschaft, wie dieses 5:0 gegen Elversberg vermuten lässt. Ich habe das Spiel aber nicht gesehen. Ich weiß nicht, was da mit den Elversberger los zu sein scheint, aber denen geht gefühlt zuletzt sowieso ein bisschen so die Luft aus. Naja, man wird sehen. Ansonsten wichtige Spieler, die es zu erwähnen sind, Fabio Kaufmann, der auch schon sogar 6 Tore erzielt hat. Im Mittelfeld so ein bisschen Allrounder, hat schon auf der 6 gespielt, mal auf der Außenbahn, mal im eher offensiveren Mittelfeld, so auf der 8 oder sowas. Auf ihn wird zu achten sein, guter Torwart mit Ron Torben Hoffmann im Tor. Machen wir es aber kurz. Die Eintracht ist natürlich als Abstiegskandidat zu Gast bei einem Aufstiegskandidaten, ist natürlich eins dieser Spiele, was wir verpflichtend gewinnen müssen, um oben unsere Position zu halten oder zu verbessern. Da dürfte es keine zwei Meinungen geben. Aber man muss vorsichtig sein, die haben eben zuletzt immer mal wieder auch Spiele gewonnen. Zuletzt zum Beispiel in Paderborn 1-0, wobei sie da wohl sehr viel Glück hatten, dass die Paderborner nur Fahrkarten in dem Spiel geschossen haben. Aber wir wissen ja, Fortuna nach den Pokalspielen diese Saison hat immer das darauffolgende Spiel verloren. Und ich hoffe, dass das am Sonntag nicht so ganz der Fall sein wird und dass diese schönen Momente nach dem Spiel zusammen mit den Fans da vielleicht nochmal ein bisschen extra Energie freisetzen.
Nachdem du die Nach-dem-Pokal-Statistik gerade schon rausgekramt hast, kommt noch meine Kurzstatistik zu dieser Partie. 48 Spiele gab es bisher, davon hat die Fortuna 17 für sich entscheiden können. 18 Mal gab es ein Unentschieden und 13 Mal hat Eintracht Braunschweig gewonnen. Von diesen 48 Partien habe ich persönlich 11 gesehen, du mindestens 12, weil du beim Hinspiel warst und ich nicht. Und unter anderem auch ein 5:5 damals in Braunschweig, was ja für uns beide ein ganz besonders schönes Erlebnis war.
So. Das stimmt. Ich war zusätzlich auch noch beim 1:1 gegen Dynamo Dresden mal auf einer Tour nach Hamburg zum Fortuna-Auswärtsspiel, war ich sogar mit Tobi, meine ich, auch damals schon im Eintrachtstadion, also als die Fortuna da nicht gespielt hat. Ich war auf jeden Fall schon ein paar Mal da, ja.
Ja. Ja, dann denke ich, haben wir für heute ja unsere Folge im Kasten.
Genau, ich hoffe also, wir konnten euch auch noch ein bisschen aufbauende Energie nach der verlorenen Halbfinale jetzt geben. Freuen wir uns doch auf das ausverkaufte Haus. Naja, ausverkauft ist nicht das richtige Wort. Ne?
Das volle Haus.
Das volle Haus am Sonntag und hoffen wir, dass die Fortuna eine ansprechende Leistung dort bringt. Darum sage ich Tschüss und macht es gut. Bis bald.
Und ich sage, ich freue mich und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird. Wir müssen mal kurz abwarten, weil die Glocke hier die ganze Zeit am Läuten ist.
Ach so.
Und wie du vielleicht hörst, ich weiß nicht, ob du das...
Nee, ich höre sie tatsächlich nicht.
Ja, aber erfahrungsgemäß taucht das auf der Aufnahme dann doch immer auf. Du hast ja so ein schlechtes Gehör, ne? Deine alten, von dieser Rockmusik geschändeten Ohren, die nehmen das
nur,
gar nicht mehr wahr.
Nur weil ich bei Rammstein immer in der Row Zero stehe.
Nee, das ist wie bei den Simpsons, wo Homer immer auf das Konzert geht. Und Marge, mir hat das doch niemals geschadet. Und wie man dann aus seiner Perspektive das hört. Ne? Ja, Marge, genau, das machen wir. Schöner Gag, immer gut, wenn man Simpsons-Gag einfach so wieder erzählt. Es ist immer noch ein bisschen Bimmelbommelei. Bevor ich noch meinen Take dazu sage.
Ah, jetzt höre ich es im Hintergrund auf.
Ja, siehst du? Ne? Das will ich dann später nicht so sehr auf der Aufnahme drauf
haben. Ja.
Das muss man eigentlich hier immer bedenken, dass 18 Uhr ist immer Bimmelbommelei. Das ist immer blöd bei den Aufnahmen. Normalerweise nehmen wir ja nicht so um 18 Uhr auf. Ist jetzt nicht unsere Zeit, aber... Ja, was willst du machen? Ich glaube, es wird weniger.